paladar.
Guten Morgen!
Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen. Wie geht's dir?
Wie geht's weiter? Entschuldigung.
Wie war diese der Nacht blieb dir verborgen und dann weiß ich nicht mehr weiter.
Mhm. Nee, kannte ich nicht. Wusste ich nicht den Text. Wie es mir geht? Ganz okay, ja. Einen freien Sonntag gehabt.
War schön.
Nicht so stressig wie die letzten Wochen, aber ja.
Oh, schön, schön. Musstest du dich nicht voll regnen lassen heute?
Musste ich doch auch, weil ich wieder, das wird die Tierfreunde unter unseren Hörern freuen, ich wieder diesen Hund Teddy gerade.
Ah ja, dieses Riesentier.
Betreue sozusagen und ein Hund muss ja auch im Regen raus, deswegen.
Der möchte bewegt werden.
Der muss auch bewegt werden. Wir haben aber gerade ein Problem mit diesem Hund. Ich weiß nicht, ob das du das mit mir besprechen möchtest, aber jetzt.
Ja, doch, ich hatte auch mal einen Hund.
Ja?
Ja, ein bisschen Ahnung habe ich auch.
Was denn für einen?
Ich hatte einen Dalmatiner-Mischling.
Wirklich?
Als ich in Berlin gewohnt habe.
101 Melvin. Dalmatiner, oder wie?
Ja, er war überwiegend schwarz, hatte nur ein paar weiße Stellen.
Na ja, gut.
Ja, es war so eine ganz wilde Mischung, irgendwie Jagdhund und Dalmatiner.
Naja, ich weiß nicht, ob das hier passend ist, an dieser Stelle darüber zu reden, was mich da bewegt, weil das vielleicht ein bisschen, vielleicht findet der ein oder andere, der gerade jetzt beim Frühstück sitzt, das ein bisschen ekelhaft und ihm fällt sein Brötchen aus der Hand oder bleibt ihm im Halse stecken.
Ja, dann mach's lieber nicht, Flo. Das ist so eine Kackergeschichte, oder was?
Dann sagen wir mal so, das ist anscheinend ein natürlicher, ein natürliches Phänomen, wenn die Hunde zu wenig Nährstoffe über ihr Futter aufnehmen. Ich will jetzt hier keine Tierarzt-Sendung draus machen, aber er ist durchaus Kot von anderen, sag ich jetzt mal. Ich nenne es mal so, ich bezeichne es mal so, ja.
Das hat meine aber auch mal gemacht.
Und das ist wohl ein Zeichen dafür, dass sie durch das Futter, was sie kriegen, nicht genug Nährstoffe aufnehmen. Das heißt nicht unbedingt, dass das Futter schlecht ist, was sie kriegen, aber dass der Körper das Futter nicht verarbeiten kann, so dass die Nährstoffe wirklich in den Hund gelangen, sagen wir es mal so. Also das ist ein Phänomen, das ein bisschen ekelhaft ist und man kann es, wie gesagt, loswerden, indem man den Hund, ja, indem man versucht, neues Futter oder ja, anderes Futter zu finden, was er besser verdaut und was er besser, wo er die Nährstoffe besser aufnimmt und dann geht das auch weg. Mhm. Aber es ist, also, wow, weißt du, wow, nee.
Ja, weißt du, ist das nicht.
Oh, und dann sitzt er danach hier wieder zu Hause bei dir und irgendwie grinst dich an und hechelt dich an aus seinem
Küsschen.
Nee, das nicht. Das geht bei mir nicht. Da passe ich auf. Das passiert nicht. Aber okay. Ich habe schon das Gefühl, wenn er hechelt vor einem und das, so der warme Atem einen in die Nase steigt, dass ich dann gehe so, oh, nee.
Okay.
Ja. Schönes Thema also, gleich am Montagmorgen.
Du liebst ihn gerade nicht so doll, ja?
Ja, also. So ein paar Minuspunkte hat er jetzt gesammelt, auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Also da muss auf jeden Fall was, noch eine Woche, glaube ich. Und da muss auf jeden Fall was passieren. Also wir sind schon eifrig hier am Recherchieren und werden dann einen Arbeitsauftrag an die Besitzerin richten, sozusagen.
Alles klar. Ja, schön, Florian.
Schön, ne?
Ja.
So läuft das mit den Hunden.
So eine Scheiße.
So eine Scheiße.
Wie kriegst du jetzt die Kurve zum Football?
Nee, erstmal möchte ich noch was anderes fragen.
Ah ja.
Wettest du?
Nein.
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 Okay, weil du hast ja sicherlich auch das mitgekriegt mit dem Wettskandal, der die NBA, oder beziehungsweise die Verhaftung, die in der NBA passiert sind in der letzten Woche.
Aber es ist doch ein Pokerskandal, oder nicht?
Ja, Pokern und Wetten.
Ja.
Also, genau, ich hab mich einfach nur gefragt, für jemanden, der wettet, du wettest jetzt auch nicht, deswegen kann ich dich jetzt nicht fragen, aber das eine Ding, weswegen die Leute verhaftet haben, besonders den Trainer von den Portland Trailblazers, ist ja dieses Poker-Scam-Game, also wo quasi einer am Tisch sitzt, der keine Ahnung hat und alle anderen haben Ahnung und wissen, dass er der eine Typ ausgenommen werden soll und dann wird er halt ausgenommen. Mhm. Und man kriegt sie dazu, weil irgendwie Promis mit am Tisch sitzen und die dann sagen können, hey, ich spiele heute mit dem und dem Poker. Aber das andere Thema ist ja dieses Wetten sozusagen, beziehungsweise Insider-Informationen rausgeben. Oder, also, ne, ich meine, auch beim Football oder beim Basketball kannst du ja selber als eigener, als du, der du bist, relativ leicht bestimmte Wetten manipulieren. Du musst ja noch nicht mal richtig schlecht spielen, aber du kannst ja einfach ein bisschen weniger Punkte machen, als du sonst machst oder keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Und darum geht's ja auch. Und ich hätte jetzt gerne mit jemandem gesprochen, der mir sagen kann, ob ihn das, also ob er eh damit rechnet, dass sowas passiert oder ob das auch upturned ist als Wetter, weil man eh denkt, da ist so viel gestaged vielleicht.
Das kann ich dir leider nicht beantworten.
Ja, kannst du nicht beantworten. Aber glaubst du, dass es also werden wir das auch noch in der NFL erleben? Also wird das ein weitreichenderes Problem sein? Oder, also man kann sich ja kaum vorstellen, dass sich das nur auf die NBA bezieht. Also vor allen Dingen, ne, wie geht's darum, auch zum Beispiel, dass jemand weiß, okay, Spieler A wird nicht spielen in diesem Spiel oder nur wenig oder ist angeschlagen. Also wenn ihr, dann wettet mal lieber auf sein, keine Ahnung, dass er weniger Punkte macht, als er normalerweise macht oder sowas. Also das ist ja eine relativ leichte Information, die jetzt in-house, was weiß ich, bei irgendeinem Team jemand mitkriegt und weitergeben könnte und dann dadurch Wetten beeinflusst werden können.
Also, ich habe da gerade in der aktuellen Folge des Zirkus mit Kevin drüber gesprochen, weil Keyshawn Boutte, dieser Receiver, Boutte wird er, glaube ich, ausgesprochen.
Von den Patriots?
Ja.
Boutte wird er ausgesprochen.
Ja?
Ja.
Egal. Ich bin mir sehr sicher, Boutte. Aber du warst dir auch sicher, dass die Bengals in Madrid spielen. Von daher ist das, glaube ich, ein Punkt für mich.
Das werden wir mal rausfinden bis zur nächsten Woche.
Ja, genau. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich vor kurzem erst mitbekommen. Der wurde ja Anfang 2024 tatsächlich kurzzeitig verhaftet, weil der während seiner College-Zeit 8.900 Sportwetten platziert hat oder haben soll und darunter 6 Spiele seiner LSU Tigers, also er hat für die LSU Tigers gespielt und 6 Spiele dieser LSU Tigers waren auch dabei und er war damals noch minderjährig und er soll über $500.000 gewonnen haben, hat jetzt aber wohl seine Spiel- und Wettsucht überstanden und wir kennen das ja auch hier von, wie heißt der Receiver, Calvin Ridley, ja. Der war da auch mal wegen Wetten gesperrt. Also es gibt's ja durchaus immer mal wieder, dass
das ist ja,
auch Footballspieler damit in Schwierigkeiten kommen.
Dass du auf dich selbst, dass du selber wettest, sozusagen. Aber dass du keine Ahnung, ich fand, wir können auch gleich über das Spiel reden, aber weil mich das Thema, du hast heute ja zum Beispiel Ravens gegen wen haben sie gespielt?
Bears
gehabt. Und da kam das Thema auf zum Beispiel, das ist ja am Ende auch ein Wettthema. Und genauso gut ist es ein Thema, um die gegnerische Mannschaft irgendwie zu faken oder zu flunkern, dass Lamar Jackson eigentlich die ganze Zeit als oder jetzt am Samstag, glaube ich, im letzten Training oder am Freitag im letzten Training als full participant, wie es so schön heißt, also voll teilnehmend am Training gelistet war, was so viel dafür spricht, dass er spielen wird. Das war aber eine Falschmeldung der Ravens, sondern die hätten eigentlich sagen müssen, er ist doubtful oder irgendwie sowas, weil er nur im Scout-Team, er hat zwar voll an der Trainingseinheit teilgenommen, aber nur als Quarterback des Scout-Teams. So.
Mhm.
Am Ende, ja genau, ist das jetzt wohl auch ein Thema, wo die NFL wohl, wie heißt es so schön, mal nochmal genauer hinguckt, weil das am Ende ja auch ein Täuschen des Gegners ist. Und genau deswegen, dafür gibt es ja diesen Status, den du dafür gibt es ja Regeln, welchen Status du wann einem Spieler gibst, damit er nicht plötzlich...
Hast du denn mal auf die Quoten geguckt, also wie die Quoten am Freitag waren, als die Meldung kam, dass er voll trainiert? Also dann waren die Ravens ja wahrscheinlich deutlicher Favorit.
Aber genau.
Und wie sie dann sich entwickelt haben, als sich herausgestellt hat, dass
er
doch nicht spielt, ja.
Ja.
Na gut, das hättest du natürlich machen müssen jetzt als Vorbereitung heute.
Ja, ich weiß nicht, ich wüsste gar nicht, wo ich diese Wettquoten finden könnte.
Ja, ich bin da auch falsch, tut mir leid.
Ja.
Ja.
Gut, aber dann sind wir doch bei dem Spiel.
Ja, schön, dass wir mal gequatscht haben, Flo. Achso, wir wollen ja. Mhm.
Also, Chicago Bears gegen Baltimore Ravens. Die Ravens sind natürlich oft in dieser Saison schon tituliert, eines der enttäuschenden Teams, sagen wir es mal so, mit 1-5. Die Bears 4 Spiele in Folge gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Also eigentlich gut drauf gewesen. Am Ende hat es aber tatsächlich den zweiten Sieg für die Ravens gegeben in dieser Saison. Und das, wie gesagt, in einem Team ohne Lamar Jackson, der dann doch nicht gespielt hat. Für dich eine Überraschung, dass die Bears das verlieren oder die Ravens das gewinnen, umgekehrt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, also ich spiele ja bei dieser Icing the Kicker Tippliga mit. Da muss man immer den Sieger tippen und in der RTL NFL Radio Show tippe ich immer mit Adrian Franke. Und ich glaube, ich habe bei beiden auf die Bears getippt. Also von daher ist es schon eine Überraschung. Ich finde es aber auch eine Überraschung, dass Tyler Huntley so gut gespielt hat. Also der durfte ja die letzten Spiele nicht ran. Das war ja Cooper Rush. Und damals habe ich mich ja schon gefragt, ich glaube, da haben wir auch im Ei drüber gesprochen, warum du dir so einen Backup-Quarterback holst, der ganz anders ist als Lamar Jackson. Also Cooper Rush läuft ja wenig und kommt mehr über den Arm, im Gegensatz zu Tyler Huntley. Und das haben sie ja jetzt irgendwie korrigiert. Jetzt haben sie ja so einen Klon letztlich von Lamar Jackson spielen lassen und das hat ja viel besser funktioniert. Also vielleicht war es rückblickend jetzt wohl ein Fehler, dass sie Cooper Rush haben spielen lassen und nicht Tyler Huntley, weil Huntley hat das ordentlich gemacht, finde ich.
Also, hat er auf jeden Fall. Er hat auch, glaube ich, den, wenn ich es richtig sehe, hier...
hat sich keinen Fehler geleistet.
Genau, und 2001 hat er schon mal in Vertretung von Jackson...
2001?
2021, Entschuldigung, so alt ist er noch nicht.
Ja. Ui, ui, ui.
2021 hat er schon mal gegen die Bears Jackson vertreten und auch da hat er gewonnen. Und lustigerweise 16-13 und so stand es nämlich lange auch in diesem Spiel bis ins vierte Viertel, wenn ich mich nicht irre. Oder irgendwann im vierten Viertel gab es irgendwann diesen Score. Genau. Aber das, so ist es dann am Ende ja nicht ausgegangen. Ich habe ja schon gesagt. Habe ich schon gesagt, oder? 16-30. Die Ravens machen also mal 30 Punkte und gewinnen auch mal ein Spiel. Und man kann auch sagen, ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitgekriegt hast unter der Woche, aber also alle, die da draußen eine schlechte Serie haben, wo es nicht läuft, ihr müsst einfach mal die Tischtennisplatten aus dem Dressing Room entfernen und dann geht's.
So. Das lag, daran lag's?
Daran lag's. Die Veterans haben gesagt, hier im Dressing Room ist uns zu viel Distraction sozusagen, also Ablenkung, unter anderem Ping-Pong-Tische und Basketballkörbe. Das fließt jetzt alles raus. Wir sind hier, um uns zu fokussieren. Ja, und bumm, gewinnst du mal ein Spiel.
So einfach ist das, oder?
So einfach ist das.
Derrick Henry müssen wir noch erwähnen, 2 Touchdowns gemacht. Ist jetzt in der All-Time-Touchdown-Rushing-Liste an Walter Payton vorbeigerauscht und jetzt 5 bester All-Time. Krass, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, wer ist denn, hast du die All-Time-Liste vor dir oder weißt du nur, dass er an 5. Stelle liegt sozusagen?
Ich habe sie einmal kurz...
Hast du nicht recherchiert?
Na doch, sie wurde einmal kurz eingeblendet. Emmitt Smith ist natürlich vor ihm.
Ja, es ist egal, ich wollte dich nur zurückfoppen einfach.
Ach so, ja. Ist dir gelungen.
Ist mir gelungen, gut.
Aber, ist dir gelungen.
Ja, keine Ahnung, der wird auf jeden Fall in die Hall of Fame kommen. Da gibt es, glaube ich, keine 2 Meinungen.
Ja, muss. Also ich meine, wenn du in den Top 5 Rushing Touchdown bist, dann führt kein Weg an dir vorbei, würde ich sagen.
Nee. Gut, aber was war denn, also lass uns noch ganz kurz, die Baltimore Ravens Defense war ja so ein bisschen die Schwachstelle, also auch wenn die Offense natürlich jetzt ohne Lamar nicht wirklich funktioniert hat, richtig gut, aber ich glaube, der Main-Fokus bei den Ravens lag auf der Defense. Die haben heute auch zumindest, ich weiß nicht, wie gesagt, man kann jetzt natürlich sagen, die Bears-Offense ist nicht so gut, andererseits haben die letzten 4 Spiele gewonnen, die sahen eigentlich nicht schlecht aus, die letzten Wochen, und die haben heute zumindest mal abgeliefert und am Ende auch diese ganz wichtige bei 13-16 die ganz wichtige Interception abgefangen, ja, fast vor der eigenen, also vor der Bears-Endzone und danach dann den Touchdown zum 23-13 gemacht, was so ein bisschen der Knackpunkt war in dem Spiel, fand ich.
Ja, ohne Frage.
Caleb Williams
da,
schuld.
Da sind ja aber auch einige zurückgekommen in der Defense der Ravens
ja,
jetzt.
Das stimmt.
Ja, was meinst du?
Ich fand, das war ein bisschen, ja, der Wurf, den darf er eigentlich nicht nehmen, glaube ich. Also ich fand, da war noch der den fängt, der den abfängt, der läuft ja die ganze Zeit mit Odunsil, war es, glaube ich, mit. Aber da stand ja direkt noch ein anderer Verteidiger, wo der Ball dann mehr oder weniger ankam. Also ich glaube, es war risky play, war natürlich, ich meine, sie liegen hinten, aber es waren nur 3 Punkte, es waren noch, schieß mich tot, keine Ahnung, wie lange es noch zu spielen war, aber es war jetzt noch nicht, dass es die letzten 30 Sekunden sind und du alles riskieren musst. Also für mich war es ein bisschen zu viel Risiko. Wenn ihr jetzt genau wissen wollt, was die Bears-Fans dazu denken, könnt ihr mal bei unserem, wie heißt der Bears-Podcast?
Into the Bears Bamboozle.
Genau.
Grüße gehen raus an Arne, Marc und Matze.
Genau, also das war am Ende dann der Knackpunkt. Und am Ende haben sie das dann auch noch geschafft, einen Turnover und Downs zu forcieren, die Ravens, so dass der Sieg nicht mehr in Gefahr geraten ist. Also die Defense auf jeden Fall, du hast gesagt, einige wieder zurückgekommen, bei den Bears umgekehrt. Es war so ein bisschen das Spiel, Bears scheinen die Ravens abzulösen. Da fielen nämlich auch, ich glaube, fünf Starter im Secondary sind ausgefallen. Jetzt ist natürlich die Frage bei den Ravens, ich denke mal, Lamar, wenn er jetzt schon wieder mehr oder weniger mittrainiert hat, auch wenn er noch limited war und nicht full participant, traust du denen es zu, dass die jetzt nochmal durchstarten?
Also ich will ja nicht zu viel vorgreifen, aber die Konkurrenz in der Division hat ja auch ein bisschen mitgespielt. Von daher,
das hast du schön formuliert, ja.
Ja, von daher halte ich es nicht für ausgeschlossen. Also ich finde, die Ravens sahen wieder ein bisschen mehr aus wie die Ravens. Und Lamar Jackson schnuppert ja am Comeback.
Genau.
Ich würde sie nicht abschreiben. Aber machen wir es jetzt vor. Also viele Spiele dürfen die nicht
mehr. Nee, aber die spielen jetzt. Also als nächstes gegen Miami. Nehmen wir noch nicht vorweg, wie die gespielt haben. Aber ist auch egal. Minnesota, Cleveland, die Jets und Cincinnati.
Ja, das ist also doch alles machbar.
Das wäre zumindest die Möglichkeit gegeben, dass man, das wären jetzt, warte mal, wie viele Spiele habe ich jetzt gesagt? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Dann wärst du jetzt wieder, wärst du sogar auf einem positiven, der positiven Seite des Records wieder mit 6 und 5. Naja, wir wollen nicht zu weit vorausgreifen, aber es ist auf jeden Fall machbar. Sag ich mal,
7 und 5.
Ach so, ja, 7 und 5. Es sind jetzt keine unlösbaren Aufgaben.
Ja. Und die Bears sind ja auch noch in ihrer Division im Rennen. Also die Vikings haben ja verloren Donnerstag. Also dementsprechend stehen sie logischerweise immer noch vor den Vikings.
Ja, kann man auch sagen, dass den Bears auf jeden Fall ihr Laufspiel, was in den letzten Wochen ziemlich gut war mit DeAndre Swift alleine, sehr gefehlt hat. Ich glaube, die hatten heute insgesamt nur unter 100 Yards Laufspiel, DeAndre Swift. Nur 45 Yards, also das hat auch nicht wirklich funktioniert im Vergleich zu letzter Woche. Hat er, glaube ich, in den letzten beiden Spielen zusammen über 230 Yards gemacht und dann noch über 80 Receiving Yards. Also der war heute nicht so involviert wie die letzten Wochen. Das haben die Ravens dann auch ganz gut weggenommen. Gut, dann hüpfen wir mal weiter. Du hast ja die Division schon angesprochen. Dann wollen wir gleich das Spiel auspacken. Ist ja auch egal. Das
ist dein Format.
Och, Alter. Dieses. Nee, dann machen wir das jetzt nicht. Dann wechseln wir jetzt schön zu so einem Blowout-Langweiler. Buffalo Bills, Carolina Panthers, 40-9. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, dazu gibt es eine ganze Menge.
Ja, natürlich. Ich weiß, ja. Aber ich.
Komm, mach mal, du machst immer so schöne Einleitungen. Mach das doch mal.
Ja, keine Ahnung, Bills hatten ja einen Bye-Week. Ich glaube, sie sind 8-0 unter McDermott nach einer Bye-Week, also 8 Siege. Sprach also eindeutige Sprache für sie. Für die Bills, die Panthers natürlich ohne Bryce Young, der verletzt war, also musste The Red Rifle Run, die hatte auf jeden Fall heute, wie sagt man, wie heißt das nochmal, wenn man eine Pistole abschießen will und sie nicht.
Also, Rohrkrepierer.
Rohrkrepierer, so, genau. Das war heute auf jeden Fall. Andy Dalton war heute ein Rohrkrepierer, möchte ich hier schon mal festhalten, bevor wir gleich noch ins Detail gehen. Also da lief sehr wenig zusammen und man hätte vielleicht als Carolina Fan gedacht, ja, okay, auch wenn Bryce Young fehlt, Andy Dalton, vielleicht wenn er nicht so viele Fehler macht und nicht so viel Mist baut, können wir mit unserem Laufspiel was erreichen, was ja die letzten Wochen sehr, sehr gut war mit Chuba Hubbard, der jetzt ja auch wieder zurück ist, und mit Rico Dowdle. Und die Bills ja in diesem Jahr eine richtig schlechte Run-Defense haben, aber Pustekuchen, auch das hat nicht funktioniert in diesem Spiel. Also die Bills haben sich nicht über den Haufen rennen lassen, sondern haben das Ding relativ easy nach Hause geschaukelt, würde ich sagen.
Also es war so ein Spiel, auf das habe ich mich irgendwie sehr gefreut, weil ich das irgendwie, ich habe ja so ein Herz für schlechte Teams und ich habe es irgendwie sehr gefeiert, dass die Panthers zu Hause noch ungeschlagen waren, irgendwie die letzten Spiele gewonnen haben, endlich mal wieder einen positiven Rekord haben nach ein paar Wochen und so. Und genauso wie du es angesprochen hast, mit Chuba Hubbard und Rico Dowdle ein geiles Laufspiel haben und die Bills waren vor dem Spiel das Team, das am meisten Rushing Yards zugelassen hat. Also es sah ja echt so aus, als würde auch das ein spannendes Spiel werden können. Und dann kommt Andy Dalton rein und die Panthers sehen wieder aus wie die Panthers. Echt hart irgendwie. Also es tut mir auch für Andy Dalton so leid. Der war jetzt auf gar keinen Fall gut. Aber es hat so gar nichts funktioniert irgendwie bei den Panthers. Allen voran auch nicht das Laufspiel. Und auf der anderen Seite, du hast es gesagt, kommen die Bills aus einer Bye, da sind sie irgendwie unschlagbar. Du hast auch dieses 11-0, hattest du schon gesagt, seit 2015, ne?
Ja, ich hatte 8-0 irgendwo gelesen, aber dann sind es so 11-0. Keine
Ahnung. Ja, wahrscheinlich.
Also McDermott habe ich gesagt.
Ja, genau. Ja. Ich habe irgendwie mitgekriegt, seit 2015 sind sie jetzt 11-0. Und dann macht einfach plötzlich auch so ein James Cook ein Wahnsinnsspiel mit über 200 Rushing Yards und 2 Touchdowns. Josh Allen wirft nur 19 Mal, davon kommen nur 12 an. Trotzdem trifft er einen Touchdown, macht noch 2 Touchdowns selbst. Also sieht auch wieder plötzlich aus wie so ein MVP-Kandidat. Also den hat die Bye Week offenbar sehr gut getan.
Man muss man auch nochmal erwähnen, dass sie
zweimal in Folge verloren.
Genau, und wollte ich gerade sagen. Die haben ja auch zweimal verloren.
Und Josh Allen, ich freue mich immer, wenn ich Cham hier präsentieren, platzieren
genau,
kann.
Genau, da habe ich drauf gehofft. Das habe ich mir hier angemarkert sozusagen. Hab ich gedacht, mal gucken, ob Kutsche einen Cham raushaut für die Footballerei-Community. Natürlich, bitte. Die Bühne ist bereitet, das Spot ist on, auf dich gerichtet und Cham.
Bislang war Cam Newton, Cham, der Leader in der Statistik Spiele mit mindestens einem Passing-Touchdown und einem Rushing-Touchdown mit 45 Stück. Und das hat Josh Allen jetzt überboten. Also in der Statistik ist jetzt Josh Allen all-time auf Platz 1 mit Passing- und Rushing-Touchdowns, genau, in einem Spiel.
Und wenn ich richtig aufgepasst habe, ist er auch nur noch 4 Touchdowns, glaube ich, weg von dem Rekord, was Rushing Touchdowns als Quarterback angeht, von Cam Newton.
Da fällt mir gerade was ein. Warte mal, ich hoffe, ich finde das jetzt ganz schnell. Mir hat nämlich jemand über Instagram ein Video geschickt, wo sich Cam Newton, Cham, irgendwo prügelt. Hast du es auch mitbekommen?
Das ist aber alt schon, oder nicht?
Das weiß ich auch nicht. Mir fällt es jetzt erst wieder ein. Ich wollte das noch überprüfen, ob das alt ist oder ob das echt ist. Ah, hier ist es. Bei Talented Sports. Das wurde mir hier geschickt. Eine Prügelei mit Cam Newton.
Also ich weiß, dass vor 1 oder 2 Jahren gab es schon mal so ein Video, wo der mit irgendjemandem aneinander geraten ist. Kann mir kaum vorstellen, dass das nochmal aktuell ist, aber kannst du ja nochmal angucken. Also ja.
Beste Grüße gehen raus an Jan. Auch Jauchier, der hat mir das geschickt. Grüße Jan. Falls du das hier hörst, schreib doch nochmal bitte in die Kommentare, ob das ein aktuelles Video ist oder ob das älter ist. Wilde Prügelei. Der Cham, was ist denn da los?
Ja. Wenn ihn jemand dumm anmacht, dann gibt's Feuer zurück.
Ja, absolut.
Gut, dann hüpfen wir mal weiter, gehen wir zum nächsten
Block. Halt. Oh, wir dürfen jetzt nicht vergessen,
ja?
Nächste Woche jetzt der Showdown. Die Chiefs bei den Bills, nächsten Sonntag im späten Slot. Das wird ein geiles Spiel.
Okay, das heißt ja dann, es ist Regular Season, da gewinnen die Bills natürlich.
Genau.
Wie das immer so ist. Und wenn sie dann in den Playoffs aufeinandertreffen. Also, wenn ihr einen Wetttipp braucht, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja. Ihr müsst auf die Bills setzen. Regular Season immer Bills, Playoffs immer Chiefs. So. Da habt ihr das.
Ist das jetzt so ein Insider-Geschäft? Ja, ne?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann ja jeder herausfinden, der da draußen mal irgendwie hingeguckt hat irgendwo. Wo ist denn mein nächstes Blowout da? Das können wir auch noch als Blowout verkaufen.
Wo ist denn der Hund gerade? Hechelt er dich an?
Nee, der ist, ich hab die Tür abgeschlossen, der ist draußen. Er darf ja nicht rein jetzt.
Ah, okay.
Miami
musst
Dolphins,
du noch mal raus oder heute?
Ja,
oder
ich muss noch mal ganz kurz raus mit ihm, denke ich. Miami Dolphins, Atlanta Falcons.
Ja.
34-10 für die Miami Dolphins. Unglaublich, aber wahr. Die Dolphins können auch noch ein Spiel gewinnen. Tua.
Das ist der Kirk Cousins-Effekt.
Tua kann auch noch Touchdowns werfen. Ja, ordentlich viele. Ich glaube 4 heute. Wenn ich mich
4 richtig. Stück.
4 Stück. Wahnsinn. Was war denn da los? Ist das jetzt einfach nur, weil Kirk Cousins gespielt hat? Oder ich meine, die Falcons haben jetzt das 2. Spiel hintereinander verloren. Letzte Woche schon gegen die 49ers und jetzt gegen die Dolphins. Was ist da los?
Die kann man so gar nicht greifen, die Falcons, ne? Also sie schlagen die Bills. Sie verlieren 0 gegen die Panthers. Empfangen jetzt die Dolphins, die wirklich am Boden vorher lagen. Und haben eigentlich vom Start an sind sie unterlegen. Also das, ganz skurriles Spiel. Auch dieses Spielergebnis hätte ich nicht erwartet. Man muss dazu sagen, Michael Penix konnte nicht spielen. Der hat irgendwie eine Verstauchung am Knie oder so. Und Kirk Cousins hat sein Saisondebüt gegeben.
Zumindest als Starter. Ich glaube, der hat schon mal ein paar Snaps in irgendeinem Spiel gespielt. Aber
der hat halt nicht gut gespielt. Er hat ja, sich aber auch keinen großen Fehler erlaubt. Ne? Also er hat jetzt nicht, hat keine Interception geworfen, er hat keinen Fumble produziert. Aber da fehlt ja halt die Abstimmung irgendwie total. Bei ganz vielen Würfen hatte ich das Gefühl. Und das Laufspiel hat auch
ja,
gar nicht.
Ja, das müssen die Dolphins ja gut weggenommen haben eigentlich, weil die, ich meine, eigentlich ist Miami nämlich schlecht gegen den Lauf. Also alle haben eigentlich gedacht, ja, das wird ja ein Spiel für Bijan. Mhm. Aber ja, wenn du denkst, dann
denkst du nicht mehr.
Denkst. Also da war heute nichts mit viel Lauf. Und das kommt natürlich dann Kirk Cousins jetzt auch nicht oder der gesamten Offense nicht zugute. Aber ja, was ist denn mit den Dolphins? Also hat Woran hat es hier liegen? Ist das jetzt, ich meine, das ist ein First für eine Tour mit dem ersten Touchdown-Pass im ersten Viertel seit 12 Spielen.
Ja, also, Wahnsinn, habe ich auch gehört.
Man, was das für eine Statistik auch ist, finde ich richtig krass. Also, wo man sieht, dass sie ja relativ schlecht sind. Was man natürlich über die Falcons sagen kann, das konnte man auch in anderen Spielen schon sagen, dass sie gar nicht so viele Punkte machen. Ne? Also die haben irgendwie 18,3 Punkte im Schnitt. Das ist der fünftschlechteste Wert der Liga. Sie machen zwar unfassbar viele Yards, aber sind oft in der Red Zone nicht erfolgreich und machen keine Touchdowns, also nehmen nicht wirklich viele Punkte mit. Das hat sich dann heute auch wieder gezeigt. Also ja, irgendwie verrückt, aber gut, die Dolphins.
Ja, vor allem, weil die Falcons-Defense ja bis dato auch echt stark, also auch eine Top-Unit. Und dann kommt so ein völlig verunsicherter Tua Tagovailoa mit einem Dolphins-Team, das am Boden liegt, und der macht so ein Fabelspiel mit 4 Touchdown-Pässen.
Ja, 20 von 26, 205 Yards, 4 Touchdown-Pässe. War ja auch noch krank.
138er Rating, also verrückt.
Ja.
Verrückte Welt. Aber das ist ja das Schöne.
Man muss auch noch, man darf natürlich auch noch erwähnen, dass Drake London gefehlt hat, auch für den Falcons als Receiver, und der Sack-Leader Zach Harrison hat auch gefehlt. Also, aber es ist nur damit zu erklären. Ja.
Aber das Schöne ist ja, die Falcons sind ja in 2 Wochen in Berlin. Jetzt in 2 Wochen ist das Spiel schon über die Bühne gegangen. Flo, krass, oder? Ja. Und man weiß nicht, was man bei denen bekommt. Also vielleicht zeigen sie ja ihr schönes Gesicht in Berlin und liefern ein spannendes Spiel gegen die Colts ab.
Ja, bestimmt. Die wollen ja den Falcons-Fans in Europa oder in Deutschland noch ein bisschen was zeigen.
Ja.
Bijan auch noch einen Fumble gehabt, also in der Red Zone. Da ist auf jeden Fall, hat auch nicht wirklich viel zusammengepasst, kann man einfach mal so festhalten. Ich habe immer die ganze Zeit darauf gewartet, weil die Dolphins ja relativ früh schnell geführt haben. Also im dritten Viertel war es, glaube ich, 24-3. Und das wäre ja so eigentlich der Moment gewesen, wo sie es dann wieder verdattelt hätten. Wie in vielen Spielen dieser Saison, wo sie eigentlich noch kurz vor Schluss geführt haben. Aber darauf hat man als Falcons-Fan vergeblich gewartet.
Ja, verrückte Mannschaft irgendwie.
Aber das finde ich schon seit Jahren so. Man kann die immer nicht so richtig greifen. Die, wenn man denkt, sie sind richtig schlecht, dann hauen sie plötzlich 2 Dinger raus und dann umgekehrt auch wieder.
Es ist ja Trade Deadline am 4.11., genau. Also nächste Woche Dienstag. Ich glaube, die Falcons haben nicht vorgehabt, Kirk Cousins abzugeben. Also der wäre wahrscheinlich eh nicht erhältlich gewesen, ist ja auch sehr teuer. Aber er hätte halt noch mal ein bisschen Werbung für sich machen können heute.
Er hätte
den Preis noch mal hochtreiben können, aber das hat er irgendwie nicht geschafft. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass der irgendwie so spontan reingerutscht ist. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ja die ganze Zeit unter der Woche schon die First Reps gehabt. Also der ist da jetzt nicht so ins eiskalte Wasser geworfen worden, sondern das war schon mit ein paar Tagen Vorbereitung.
Ja, auf jeden Fall. Aber die Dolphins haben es wahrscheinlich einfach gut gemacht. Den Lauf, den Falcons genommen und dann...
Na, ich finde, wir hatten heute einige Ergebnisse, wo irgendwie der Underdog gewonnen hat. Das ist doch schön. Also die NFL ist echt... Also gefühlt echt so ausgeglichen wie lange nicht mehr, oder?
Ja, man hat zumindest kein Team, so was so wirklich wegziehen kann. und so über allem steht, finde ich, oder zwei, sondern es ist, die Spitze ist eng beieinander auf jeden Fall, ja. Finde ich auch.
Ja, und plötzlich auch die schlechten Teams gewinnen dann plötzlich irgendwie Spiele.
Genau. Ja. Wie aber nicht bei den Cleveland Browns gegen die New England Patriots, denn
das ist eine Überleitung.
Denn da haben die Patriots die ihrer Favoritenrolle, die sie mittlerweile wieder einnehmen, kann man auch mal sagen, sind dieser Favoritenrolle gerecht geworden und haben die Browns mit 32-13 nach Hause geschickt.
Darf ich da eine Frage stellen?
Nee, oder ich weiß nicht, ob ich sie dir beantworten kann, aber du kannst
ja, das finden wir jetzt raus. Wann war der letzte Auswärtssieg der Browns bei den Patriots und wer war der Head Coach?
Da war Bill Belichick Trainer, Coach bei den Browns. Wenn du die Frage schon so stellst, dann muss das ja so sein.
Ja, 1992 mit Bill Belichick. Schon ein paar Jahre her.
Das ist ein bisschen her.
Ja, aber auch heute ist es nicht gelungen.
Auch heute ist es nicht gelungen. Es hat ein bisschen gedauert, finde ich. Also die erste Halbzeit war ja noch relativ ausgeglichen. Und einer unserer Lieblingsspieler, deiner, du bist immer dabei, ihn zu loben oder zu feiern.
Ich feiere den, ja.
Miles Garrett, meine ich.
Ach so, nee, den feiere ich.
Den feierst du nicht? Ich dachte, du bist immer jemand, der auf jeden Fall sagt, komm hier, wir dürfen den nicht vergessen. Auch wenn die
das halt stimmt.
Scheiße spielen und verlieren, meistens, ist der rauszuheben. Und der hatte heute auf jeden Fall, ähnlich wie Derrick Henry, hat der, ja, der performt zumindest, was seine Statistik, seine persönlichen Statistiken angeht. 5 Sacks heute in einem Spiel. Und dabei auch es geschafft, sich an die Spitze derer zu setzen, die vor dem Alter von 30 Jahren die meisten Sacks produziert haben, sozusagen. Also er ist da jetzt auf Position 1, was das angeht. Dezember wird er 30, kann er noch ein paar hinzufügen, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen, ist ein guter.
Ist ein guter, ja?
Mhm. Ja, bleibt Miles Garrett ist ein guter, das können wir so festhalten. Ich habe diese Statistik auch gesehen und ich musste sehr grinsen. Also was es alles für Statistiken gibt. Die meisten Sacks eines NFL-Spielers, bevor sie 30 werden. Wahnsinn. Das gibt's doch bestimmt für jedes Jahr, oder?
Du meinst für 29, 28,
ja,
27?
Ja, bestimmt, oder? Also, Wahnsinn, wie viele Statistiken es gibt. Ja, aber Miles Garrett auf jeden Fall, geiles Spiel. Aber ich dachte, du meinst Drake May, weil den feiere ich irgendwie.
Ja, den feiern wir aber schon die ganze Zeit. Aber das war heute auch, ich war wirklich gespannt auf das Spiel, weil ich mal sehen wollte, wie der gegen ja die vermeintlich beste Defense oder die Patriots zumindest oder er in diesem Jahr bis jetzt getroffen sind, wie sie das meistern. Mhm. Und man hat ja auch gesehen in der ersten Halbzeit, ich glaube es stand 9-7 zur Halbzeit für die Patriots. Das war ein sehr hartes Stück Arbeit bis dahin. Und erst danach im dritten Viertel haben sie, ich glaube 21 Punkte produziert, die Patriots. Also das hat ihnen dann den Weg zum Sieg geebnet, aber bis dahin hatten die schon so ihre Probleme mit den Browns auf jeden Fall.
Wie findest du Dylan Gabriel?
Ich kann ihn nicht so richtig, keine Ahnung. Also ich kann ihn nicht irgendwie schon beurteilen und sagen, da sehe ich was irgendwie. Also wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, da haben wir gleich bei dem ersten oder zweiten Start schon von Drake May gesagt, das sieht echt ganz gut aus. Die scheinen da jemanden gefunden zu haben. Das würde ich jetzt über Gabriel noch nicht sagen wollen. Aber auch nicht umgekehrt ins Negative. Was ist dein Eindruck?
Ja, ich finde das irgendwie auch schwer. Also ich finde, er ist irgendwie immer auffällig direkt, weil er halt Linkshänder ist. Da bin ich jedes Mal wieder überrascht. Ach ja, stimmt, er ist ja Linkshänder. Das ist bei mir irgendwie noch nicht so drin. Und der hat auch noch so viel Licht und Schatten. Irgendwie 2 Touchdown-Pässe. Aber auch 2 Interception, das ist so Genie und Wahnsinn, das ist ein Rookie. Aber ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, okay, also seit der da ist, läuft es bei den Browns jetzt irgendwie offensiv viel besser, so, weißt du?
Naja, vor allen Dingen
das war, glaube ich, sein 4. Start und 3 Spiele hat er verloren, letzte Woche hat er mal gewonnen.
Aber hat ja so heute auch das Problem gehabt, ich meine, das Spiel entscheidet sich am Ende durch seine beiden Interceptions im dritten Viertel, nachdem, ich glaube, die Patriots sind in Führung gegangen, 16-7. Und dann Stephon Diggs seinen ersten Touchdown gefangen. Das kam dann von einer 1-Yard-Linie, das kam dann nach der Interception von Dylan Gabriel. Und dann gleich im nächsten Drive gefühlt hat er wieder eine Interception geworfen. Und die Patriots machen daraus wieder einen Touchdown zu Kayshawn, na? Booty?
Ja, Booty. Nee, Bouté heißt der.
Nein.
Das ist kein Po, das ist kein Booty.
Wollen wir wetten?
Das ist Bouté.
Nee, Booty. Booty.
Ja, wer soll uns das denn jetzt auflösen?
Das, du musst einfach mal das nächste Mal beim Spielkommentar zuhören und dann hörst du es, wie sie ihn alle nennen.
Also an alle Patriots-Fans, die hier jetzt zuhören, buchstabiert bitte den Nachnamen
von... Nee, nicht buchstabieren.
Doch,
so Aussprache.
Aber schreibt ihn so auf, dass man rauslesen kann, wie der denn jetzt
in Lautschrift
ausgesprochen
sozusagen
wird.
So, ja, meine Lieblingsstatistik immer auf den NFL-Spielberichtsbögen,
so,
wenn steht, wie man einen Namen aussprechen soll.
Booty, ja?
Booty.
Vielleicht stimmt das ja. Also schreibt das bitte mal rein. Bin gespannt, was da so für Zuschriften kommen.
Ja. Also auf jeden Fall war das so ein bisschen, ne, das waren die Knackpunkte in dem Spiel und dementsprechend trägt dann Dylan Gabriel auch seinen Teil dieser Niederlage mit.
Ja. 5. Sieg in Folge für die Patriots, aber weißt du, wer für mich Man des Spiels ist?
Man of the Game?
Ja.
Nee, bitte.
Und das war schon bevor das Spiel angefangen hat.
Oha.
Weißt du, wie Mac Collins, du weißt, wer Mac Collins ist, das ist der immer barfuß ist, ne? Zum Spiel gekommen ist?
Nee.
Als Schachturm. Der hatte so ein Hardcore-Plastik-Kostüm an. Also der war ein Ganzkörper-Schachturm.
Ja, okay.
Und oben so, also hier die mit diesen Zinnen, weißt du, beim Turm, so oben, so. Mhm. Das schlug so als seine Kopfbedeckung quasi. Das schlackerte so hin und her. Also der hat Halloween schon mal jetzt eingeläutet.
Ja, hast du Angst gehabt, als du ihn gesehen hast?
Nee, gar nicht. Wahrscheinlich hat das mit Halloween nichts zu tun. So. Aber warum kommt der denn plötzlich random Ende Oktober als Schachturm zum Spiel? Was ist denn los mit dem?
Der Turm in der Brandung. Oder der Fels in der Brandung? Nee. Macht nicht wirklich Sinn.
Keine Ahnung. Ja. Also, der ist ja irgendwie auch ein bisschen verrückt.
Ja? Oder einfach nur will er ein bisschen Aufmerksamkeit?
Wahrscheinlich. Das wird sein. Du bist ja auch so einer, du läufst ja auch im Winter mit kurzen Hosen rum und er übertreibt es aber noch und hat halt auch noch keine Schuhe an, sondern macht es barfuß. Warum auch immer.
Warum auch immer.
Hast du das auch manchmal? Also es ist nicht oft,
barfuß
durch
die Gegend laufen.
Nee, das ist sehr selten, aber dass dir Menschen tatsächlich auch egal zu welcher Jahreszeit ohne Schuhe entgegenkommen und ich meine da jetzt nicht arme Menschen, die keine Schuhe haben, sondern irgendwie ganz normale Menschen, die aber immer barfuß gehen. Mir begegnet, also mindestens einmal im Monat begegnet mir so ein Mensch.
Wirklich?
Ich bin da immer irritiert, ja.
Ich kenne nur diese Barfußschuhe, weißt du, wo die
Mama meint. Ja. Ja. Also, ich ja, sehr unsexy. Ach Gott, oh Gott.
Na gut.
Stehst du auf sowas?
Nee, überhaupt nicht.
Ich finde das auch grausam.
Ich mag auch keine Sandalen, also da geht es schon mal weiter bei mir.
Hm.
Komm, weiter. San Francisco 49ers, Houston Texans.
Du machst ja Stress heute, okay, ja.
Was ist Stress? Wir haben noch einige Spiele hier vor uns im frühen
Fenster.
Ja,
ja,
da ist noch
ja,
ein bisschen
ist
was
Format
los.
Ist ja dein Format.
15-26 aus Sicht der 49ers, also die Texans gewinnen. Ihr drittes Spiel aus den letzten vieren, also ist mit denen irgendwie scheint ein bisschen wieder zu rechnen zu sein. Die 49ers, ja, ist heute nicht geschafft, Christian McCaffrey wirklich ins Spiel zu bringen. Ich denke mal auch, das wird von der Defense der Texans so ein Key gewesen sein. Die liegt natürlich sehr auf der Hand, den hätte ich mir auch ausdenken können. Aber nach McCaffreys Megaspiel von letzter Woche ist er diese Woche bei 25 Yards im Laufspiel gehalten worden. Und ich glaube, lass mich lügen, 43 Yards im Passspiel. Also der war nicht wirklich ein Faktor heute. Ja, glaubst du, die Texans sind eine Truppe, die ähnlich wie die Ravens auch noch eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen und da auch noch ein bisschen was zu erreichen? Oder ist einfach in der Division natürlich der Weg über die Colts relativ schwierig, aber wenn man jetzt noch ein paar Siege einfährt, kann man das ja auch so schaffen.
Ja, also irgendwie mit den Colts und den Jaguars haben es die Texans, finde ich, schwerer jetzt als die Ravens mit den Bengals und mit den Browns.
Und
aber ich bin bei dir. Ja gut, die sind ja eh vorne, aber also die Texans haben irgendwie zwei schwerere Gegner in ihrer Division aktuell, als es die als es die Ravens haben, nur mit den Steelers. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß es nicht. Also ich finde, die Texans waren bislang eine große Enttäuschung in dieser Saison. Eine der großen Enttäuschungen. Aber heute sahen die echt richtig gut aus. Vor allem CJ Stroud. Also der hat ja echt ein Top-Spiel gemacht. Gefühlt irgendwie das beste Spiel der Saison. Die O-Line hat auch mal einigermaßen gehalten. Woody Marks als Running Back macht Spaß. Also, und die Defense ist eh brutal. Also Will Anderson war ja schon zuletzt irgendwie der Faktor und hat jetzt auch wieder für so einen geilen Sack gesorgt. Die Defense ist on fire. Also, ich weiß es nicht. Also für mich müssen die Texans nochmal so ein gutes Spiel oder eigentlich noch zwei zeigen, damit ich dran glaube. Im Moment traue ich dem Braten irgendwie noch nicht so richtig. Aber auch krass, ne? Ich meine, die Texans hatten in der ersten Halbzeit den Ball 24,5 Minuten.
Ja.
Also nur 5 Minuten hatten die 49ers den Ball. Also die waren schon klar überlegen. Und bei den 49ers ist man ja also wirklich positiv überrascht bei den ganzen Verletzungen. Jetzt ist ja auch noch Bryce Huff ausgefallen heute.
Wollte ich gerade sagen.
Fällt auch länger aus, also dass die ganze Zeit so kompetitiv sind.
Das muss man ja auch.
Musste ja irgendwann kommen, dass sie dann auch mal wieder so ein Spiel verlieren.
Genau,
weil Christian McCaffrey nicht das Spiel trägt. Mac Jones baut aber auch immer mehr ab, habe ich das Gefühl. Also jetzt wird es tatsächlich mal wieder Zeit für Brock Purdy.
Ja, meinst du, er kommt jetzt zurück? Aber was du gerade angesprochen hast, ne? Kein Sack gegen Stroud. Du hast gesagt, die O-Line sah ganz gut aus. Aber du hast eben auch gesagt, also nach Bosa, der ja schon ausfällt, jetzt auch noch Bryce Huff raus, der irgendwie bis jetzt 4 Sacks hatte in dieser Saison, mehr als der Rest des Teams zusammen. Das spricht natürlich dann auch dafür.
Fred Warner auch weg.
Genau, also die Defense. Da gibt es schon einige Ausfälle und dass die dann nicht in der Lage waren, CJ Stroud irgendwie oder die O-Line der Texans mehr zu challengen als vielleicht die andere Teams in dieser Saison, das war dann auch irgendwie klar. Nur bei den 49ers hat man es ja die gesamte Zeit. Also ich bin immer noch baff, dass die einen Rekord haben von 5-3 jetzt eigentlich. Also weil
vor allem haben sie heute, das wusste ich auch gar nicht, erst ihre erste Interception diese Saison gefangen.
Genau.
Die waren bis heute noch interceptionlos. Auch krass.
Und
die Texans ohne Nico Collins heute, irgendwie auch krass. Also auch ein absurdes Spiel.
Auf jeden Fall. Dann dürfen wir natürlich noch erwähnen, heute war National Tight End Day und George Kittle war zurück bei den 49ers und hat natürlich an dem von ihm initiierten Tight End Day, als Präsident des National Tight End Days, hat er natürlich auch einen Touchdown gefangen.
Wir haben wieder einige Tight Ends heute.
Ja. Gut, es ist ja jetzt nicht so, dass die nur am National Tight End Day Touchdowns fangen. Ist das so?
Ja, deswegen heißt er ja so. Nur heute war es denen erlaubt, einen zu fangen.
Ja.
Dann hätte auch alle Strafen.
Genau. Also, das war eigentlich ein Spiel, was die Texans auch, finde ich, hätten noch viel höher gewinnen können, wenn ihre Red Zone Offense nicht so schlecht gewesen wäre. Wie gesagt, die 49ers eigentlich komplett kontrolliert. Dass es am Ende relativ knapp ist mit 26-15, lag einfach daran, dass sie, ich glaube, nur einen Touchdown von 5 Red Zone Trips gemacht haben und sonst nur kurze Field Goals zustande gebracht haben. Hat am Ende gereicht, aber das ist sicherlich ein Punkt, an dem die Texans auch noch arbeiten können, in der Zukunft besser zu sein oder ihren Rekord noch so weiter zu verbessern, dass sie dann doch auch wieder vielleicht zumindest erstmal den Jaguars auf die Pelle rücken können.
Es heißt doch immer, dass der Receiving Core der Packers so jung wäre.
Der Packers?
Pass auf, lass mich doch kurz ausreden.
Ja, Entschuldigung.
Ne? Also, die wären alle noch so blutjung und so, aber mittlerweile müssten sie doch eigentlich von den Texans abgelöst worden sein, oder? Xavier Hutchinson, Noel, Marks, Higgins. Also, 4 der ersten 5 Spieler, die einen Ball gefangen haben, das sind alles ganz junge Kerle. Also ich glaube mittlerweile, jetzt wo Nico Collins auch nicht dabei war, müssten eigentlich die Texans so das jüngste Receiving Core der NFL haben, oder?
Ist gut möglich, ja. Können wir ja zur nächsten Woche mal recherchieren, ob das so ist.
Machst du doch eh nicht.
Was soll das denn heißen? Was ist denn das für ein...
Machst du nicht. Weiß ich, dass du das nicht machst. Ja. Das würde mich überraschen, wenn du die Geschichte nächsten Sonntag auflöst. Das würde mich beeindrucken. Mal sehen, ob du dran denkst. Na, ich sag nein.
Ich sag nein. Ist auch schon geil.
Schon, wenn du machst sowas nicht.
Na gut. Naja, dann gehen wir mal weiter an dieser Stelle kommen wir mal zu einem Spiel, wo sicherlich viele darauf geguckt haben an diesem Wochenende. Die Giants gegen die Eagles. Die Giants in der Lage gewesen vor, ich fand es gerade 2 Wochen, haben sie, glaube ich, gegen die Eagles gewonnen. Zu Hause jetzt war sozusagen das Rückspiel und die Eagles haben sich mit 38-20 durchgesetzt. Ich habe eben hier kurz noch mit Lennox gestanden und ich habe gesagt, die Giants sind verpfiffen worden und haben deswegen verloren.
Sieht Brian Daboll auch so.
Ich fand es mega, wie er ausgerastet ist, spätestens am Ende bei diesem, oder am Ende zwischendurch bei dem Touchdown, der nicht gezählt hat. Aber könntest du zumindest sagen, dass du, oder andersrum, verstehst du, kannst du Daboll's Ausraster nachvollziehen? Sagen wir es mal so.
Total. Es gab ja irgendwie so 2 knifflige Szenen. Einmal wieder ein Tush-Push der Eagles und Jalen Hurts verliert dann den Ball, beziehungsweise bekommt den Ball rausgeschlagen. Thibodeau war es, glaube ich, bevor er auf dem Boden aufkam. Also gefühlt war der Spielzug noch nicht zu Ende und Thibodeau schlägt ihn den Ball raus. So, es wird aber dieser Spielzug, dieser Tush-Push wird schon abgepfiffen. Also es wird gesagt, Thibodeau hat den Ball erst rausgehauen, nachdem der Spielzug beendet war. So, das fand ich sehr knifflig.
Forward Progress sozusagen, das kennen wir, war gestoppt und dann pfeifen die ja normalerweise ab und dann ist der Spielzug auch zu Ende. So
sehr knifflige Szene und dann gibt's ja, du hast beschrieben, irgendwie noch einen langen
Touch. Lass mich nochmal ganz kurz zu diesem Tush-Push, weil, also die haben ja die Wiederholung nochmal zugespielt, auch in normaler Geschwindigkeit. Mal, und du hast keinen Pfiff gehört, bis der Ball weg war. Also die Pfiffe kamen erst, nachdem der Ball schon bei Hurts aus der Hand war.
Mhm.
Also für mich, am Ende ist das halt was du nicht challengen kannst, anscheinend. Weil vielleicht man ja immer argumentieren
kann. Er hat es ja dann nochmal gechallenged.
Ja, aber anders, auf einem anderen Weg. Also er durfte nicht challengen, dass der Forward, also man kann dieses nicht challengen, dass die zu früh abgepfiffen haben. Ich glaube, er hat dann nochmal den, ich weiß nicht, was er dann gechallenged hat, er dann den Punkt, also den Ort sozusagen, ob sie weit genug vorne waren, hat er das dann gechallenged oder so? Ich weiß es. Also auf jeden Fall konnte er nicht challengen. Also sonst hätte man ja theoretisch hören müssen und man hat keine Pfeife gehört vorher. Also es waren 2 bittere Entscheidungen. Du wolltest gerade zu der zweiten kommen.
Genau, dann
fahren Sie bitte hier
raus
fort.
Noch den langen Touchdown von Darius Slayton, der dann aber zurückgepfiffen wurde, weil es Offensive Pass Interference gewesen sein soll. So, auch jetzt keine eindeutige Entscheidung, sage ich mal so. Also von daher kann ich schon verstehen, dass Brian Daboll irgendwie on fire war. Und ist ja auch geil, dass er es ist. Also ist doch geil, wenn du so einen Coach hast an der Seitenlinie, der dann auch mitgeht und mitfiebert. Und also ich fand das irgendwie ganz cool. Also da ist wenigstens Leben an der Seitenlinie. So.
So. Ja, auf jeden Fall. Ganz bitter natürlich zusätzlich, weswegen sicherlich auch noch ordentlich Frust bei Brian Daboll zu spüren war die schwere Verletzung von Scadaboo, der noch einen Touchdown gefangen hat in dem Spiel, als das Spiel noch eigentlich, das war glaube ich der erste Touchdown für die 49ers, wenn ich mich nicht irre, da stand es noch 7-7, dann hat er sich bei einem weiteren Spielzug schwer am Knöchel verletzt. Es hat mich erinnert, eine nahe Vergangenheit an die Verletzung von, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast oder ob du zu den Totalverweigerern der Club-WM gehörtest, aber Jamal Musiala von Bayern München hat eine ähnliche Verletzung, zumindest sah sein Fuß, stand genauso quer zum Bein wie jetzt bei Scadaboo. Das sah schon bitter aus auf jeden Fall.
Ja, ganz eklig. Also wenn wir schon dabei sind, so wie du das Ei eröffnet hast mit, es riecht so ein bisschen nach AA so ungefähr, also guckt euch das auch nicht an. Also wirklich unnatürlich abgestellt der Fuß, der rechte Fuß unnatürlich abgestellt. So, und was ist das dann, 90-Grad-Winkel oder so? Ganz hässlich, guckt euch das nicht an. Auch da wird euch übel. Ja, tragisch irgendwie, ne? Ich meine, jetzt hast du da so ein bisschen Euphorie mit Jackson Dart und mit Scadaboo. Geiles Duo. Eigentlich hast du auch noch mal League Neighbors. Also wären die jetzt irgendwie alle noch zusammen, könnten die Giants wirklich nachhaltig Spaß bringen. So, und jetzt ist erst Neighbors weg, dann ist Scadaboo weg. Also ich glaube, Neighbors und Dart hatten doch, glaube ich, auch nur eine Halbzeit zusammen oder so. Das ist schon schade irgendwie aus Giants Sicht und für Scadaboo natürlich maximal bitter. Also den sehen wir diese Saison nicht mehr.
Ist anzunehmen. Ja. Dabei, was wir diese Saison das erste Mal gesehen haben bei den Eagles, ist, dass das Laufspiel mal funktioniert hat. Besonders in Person von Saquon Barkley, der den Punktregen, könnte man sagen, für die Eagles, bei 38 Punkten kann man davon, glaube ich, sprechen, eröffnet hat mit einem, wie waren es, 68 Yards, 65 Yards, Touchdown-Lauf. Ja, der war mit insgesamt 150 Yards bei 14 Carries heute, kann man sagen, das war mal den Saquon Barkley, den wir aus der letzten Saison kennen und den wir bis jetzt, wie gesagt, in dieser Saison erst im 8. Spiel mal zu Gesicht bekommen haben.
Ja, auf jeden Fall. Also gefühlt beste Saisonleistung, wahrscheinlich war es auch die beste, weiß ich jetzt gar nicht.
Auf jeden Fall. Er hat noch kein Spiel über 100 Yards gehabt in dieser Saison.
Ja, siehst du. Und dann auch wieder gegen die Giants, also als Giants-Fan war das irgendwie natürlich eine Höchststrafe. Barkley gleich im ersten Drive, schenkt dir so einen langen Touchdown ein, macht natürlich wieder ein super Spiel. Dann verlierst du Skedaboo. Also es ist. Hast die zwei, drei strittigen Situationen. Letztes Wochenende verlierst du gegen die Broncos höchst dramatisch, obwohl du 19-0 zu Beginn des vierten Quarters führst. Also Giants-Fan zu sein, ist auch wirklich nicht einfach. Aber Barkley musste nachher auch raus, ne? Im dritten Quarter sah aus wie eine Hemi-Verletzung, Muskelfaserriss.
Hat auch noch vier Catches für 24 Yards und einen Touchdown, also.
Aber der fällt jetzt auch erstmal aus, wahrscheinlich.
So wie es aussieht, fällt er erstmal aus.
Ja.
Dallas Goedert kann man auch nochmal erwähnen. National Tight End Day heute.
Ja, unbedingt.
Zwei Touchdowns gemacht.
Ist auch ein guter.
Ich glaube, hat jetzt in der Saison schon 7 Stück, wenn ich mich nicht irre. Genau. Damit ist er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, was Touchdowns angeht. Receiving Touchdowns. Ja. Kann man so.
Und es gab wieder einen schönen Doink.
Ah, ja, stimmt.
Das mitbekommen? Jake Elliott. Zwischendurch ein Field Goal an den Goalpost geschossen.
Bist du wieder hochgeschreckt, als du das gehört hast? Oder war das nicht so laut wie letztes Mal?
Doch, es war auch wieder laut. Aber ich feiere das irgendwie, wenn so Bälle an den Pfosten gehen.
Ja. Gut, kommen wir zum letzten Spiel des frühen Fensters, würde ich sagen, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Jetzt kommt's.
Ja, how about them New York Jets? Jets.
Ich lieb's,
ist geil. Also man muss ja einleiten, wenn du wieder möchtest, dass ich irgendwas zum
ja,
Einleiten sage. Also was diese Saison schon wieder los war, rund um die Jets, auch auf dem Feld und auch aber abseits des Feldes und jetzt in dieser Woche noch der Owner, Woody Johnson, auch mal wieder sich zu Wort gemeldet hat und, ja, wie soll man sagen, sich, belassen wir es mal bei, sagen wir mal, relativ negativ zu Justin Fields sich geäußert hat, den er immerhin ja selber auch verpflichtet hat, zumindest sein Okay gegeben hat und den dann nach, was waren es bis dahin, 7 Spiele, gefühlt so ein bisschen zu vernichten. Ja, das war Jets-like und auf der anderen Seite ist dann auch gefühlt so, wenn wirklich alle Fälle davon schwimmen, das Front Office auch noch anfängt, nervös zu werden und wie die eigenen Spieler zu beschimpfen, dann kommt es auf einmal. Tyrod Taylor verletzt sich dann und hätte er auch gar nicht der Quarterback sein können heute, also mussten sie wieder mit Justin Fields starten und schlagen tatsächlich die Bengals 39-38. Was ein Spiel.
Und Justin Fields macht gefühlt sein bestes Saisonspiel. Aber das war doch klar, oder nicht?
Dieses Spiel seines
Lebens. Ich
wusste
das irgendwie. Ja, nee, das nicht. Ich glaube, der hatte auch schon mal ein gutes Spiel.
Ja, der hatte ja gegen die Steelers gleich am Anfang der Saison hatte er eigentlich ein sehr gutes Spiel. Da haben sie nur knapp verloren. Aber
also läuft selbst wieder, verteilt die Pässe auch durch die Luft. Also Justin Fields war auf jeden Fall ein Faktor heute. Mich freut das total, dass die Jets dieses Spiel gewonnen haben. Wobei, also gerade so im ersten Quarter, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Da waren die Jets bei 4-1 und gehen dafür.
Ja.
Und dann ist das so ein ganz schlecht designtes Play, also so ein schlechtes Play-Calling auch, wo dann die Jets irgendwie bei 4-1 Minus-Yards machen, wo man auch denkt, ey, ihr seid aber auch schlecht gecoacht irgendwie. Aber sie gewinnt es irgendwie noch, also das war ja auch nicht so abzusehen. Eigentlich hatten die Bengals mit Joe Flacco das Spiel ja im Griff. Joe Flacco mit einem Rushing-Touchdown, auch geil. Das ist erst der 6. Spieler, der 40 plus ist, der einen Rushing-Touchdown macht in der NFL.
Ja,
nenn mir die 5 anderen.
Über 40?
Ja.
Tom Brady?
Richtig.
Aaron Rodgers?
ist, glaube ich, nicht dabei. Hm. Winnie Testaverde ist noch dabei. Und Drew Brees, glaube ich, auch. Hat er so lange gespielt?
Ich glaube schon.
Ja. Egal, also Joe Flacco.
Ja, der hat auch zwischendurch so einen Lauf. Der, ich glaube, 3. und 12. Da ist er auch selber gelaufen und hat es geschafft, noch an die Auslinie zu kommen. Und hat dann so das First Down gemacht.
Also während des Spiels saß ich hier und dachte, boah, was haben wir alle gemeckert über diesen Trade von Joe Flacco. Aber hey, die Bengals haben das offenbar richtig gemacht. Der macht die wieder siegreich. Gut, am Ende hat es jetzt nicht geklappt, aber zwischendurch hatte man echt so, konnte man den Hut ziehen vor Joe Flacco, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, 2 Touchdowns-Pässe wieder, 21 von 34 angebracht, 223 Yards. Beide kein Turnover sich geleistet in so einem Spiel, also mit so vielen Punkten und das alles ohne Turnover. Das muss man auch erstmal schaffen.
Und dann haben aber die Bengals am Ende den Ball, also können, die brauchen ja nur ein Field Goal. Und dann ist Flacco wieder so phlegmatisch, finde ich. So, also erstes Play-in-Lauf wird aufgehalten. So, dann darf er werfen, trifft aber niemanden, sieht aber total emotionslos aus. Drittes Play wieder. Ja, drittes Play wieder.
Hast du mir das mal erklärt?
Drittes Play, wieder irgendein Lauf für wenig oder gar nichts. So, und dann gibt es halt noch eine Chance und dann trifft er den Receiver auch nicht, sondern wirft irgendwo ins Nichts. Und das war's dann plötzlich. Also, da finde ich dann Joe Flacco, also das ist auch so ein Typ.
Naja, gut, aber man kann auch Seite sagen, wenn die Bengals Defense nicht in der Lage ist, also sie selber machen 38 Punkte.
Ja.
Und die können gefühlt niemanden stoppen. Also, das haben wir ja schon noch vor der Saison gesagt und war auch letztes Jahr ja schon so. Also wenn du selber 38 Punkte zu Hause machst, musst du so ein Spiel eigentlich gewinnen.
Ja.
Und vor allen Dingen gegen die 0 und 7 Jets.
Ja.
Das ist ja auch gut losgegangen. Also ich glaube, zum ersten Viertel stand es 10-0 für die Bengals. Eigentlich alles im Lot. Zwischenzeitlich noch 17-3. Und selbst zu Beginn des, am Anfang des vierten Viertels stand es noch 31-16. Also ich glaube, die Bengals haben am Ende nie mehr damit gerechnet, dass sie das noch verlieren können. Und dann machen die Jets 3 Touchdowns im vierten Viertel. Das war so ein bisschen jetzt nicht in der gleichen Dimension wie letzte Woche die Broncos, aber ähnlich irgendwie. Also und
die Jets haben über 500 Total Yards gemacht. Die Jets.
Und das gegen die Bengals. Also da musst du dir am Ende als Bengals auch sagen, dass sie das nicht gewinnen. Das kann am Ende jetzt so eine richtig bittere Niederlage sein. Jetzt bist du 3-5 statt 4-4. So hätte es sein können. Du wärst wieder zumindest bei 500 gewesen, was der Rekord angeht. Also, ja, wild. Was auch lustig war, vor dem letzten Drive, ne, da ist Flacco ja nochmal in die Kabine gerannt. Meinst du, er musste auf Toilette? Hast du das gesehen?
Hab ich gesehen, ja.
Was könnte da passiert sein? Dass du nochmal kurz vorher, nachdem die Jets scoren...
Vielleicht musste er einmal doll pupsen und das wollte er nicht auf der Bank machen.
Hätte er nicht den Jens Lehmann machen können, wie damals? Jens Lehmann, weißt du noch, wo der beim Spiel über die Bande rübergesprungen ist und hinter die Bande gepinkelt hat im Stadion.
Ja, das weiß ich noch. Jens Lehmann. Der war mal kurzzeitig unser Kunde beim FC Selfie. Mit dem konntest du nicht zusammenarbeiten. Also der war so unzuverlässig.
Yes.
Ganz koscher Typ. Und das war noch weit vor seinem Kettensägen-Massaker da im Sternberger See oder wo das war und seinen Alkoholfahrten beim Oktoberfest. Und
jetzt musst du vorsichtig sein, Kutsche. Nicht, dass du hier irgendwie ihm noch was Falsches ans
Leder flickst. Ich nehme alles zurück.
Flickst.
Ich habe nichts gesagt.
Du hast nichts gesagt.
Ja.
Na gut. Ja, ich glaube, also auf jeden Fall sehr überraschend, die New York Jets holen ihren ersten Sieg. Man hat auch irgendwie gesehen, also Aaron Glenn, das hat alle sehr gefreut. Alle haben ihm auch gratuliert, sein erster Sieg als Head Coach. Also man hatte dann schon das Gefühl, dass die Stimmung bei den Jets gar nicht so, also man hat irgendwie das Gefühl, da war noch ein Team-Zusammenhalt trotzdem auch zu sehen.
Ja, finde ich auch. Das ist mir auch aufgefallen. Also auch nach dem Spiel sind ganz viele Spieler zu ihm auch gekommen und haben ihn gedrückt und so. Das machte echt den Eindruck. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz guter Dude. Irgendwie vor 3 Wochen hat er mich schon abgeholt, als er da diesen Tanz an der Seitenlinie gemacht hat. Ich glaube, das war gegen die Buccaneers. Bin mir aber nicht ganz sicher. Weißt du, da wo sie plötzlich so ein Turnover hatten, da hat er doch so einen Michael Jackson Moonwalk irgendwie an der Seitenlinie gemacht. Und heute, der hat sich auch doll gefreut. Also es ging ja dann auch um so eine gegebene Two-Point-Conversion. Erst haben die Schiris das abgepfiffen, dann wurde es nochmal angeguckt, dann wurden doch die 2 Punkte gegeben, die am Ende entscheidend waren übrigens. Und da hat er sich ja auch doll gefreut, mit doll Fäusteballen und so. Also der ist auch richtig mitgegangen. Und für die Jets ist das, glaube ich, echt befreiend. Also das heißt jetzt nicht, dass die Jets noch irgendwie ungeschlagen jetzt in den Super Bowl kommen. Aber sie haben jetzt zumindest mal ein Spiel gewonnen. Und jetzt haben auch alle Mannschaften in der NFL mindestens ein Spiel gewonnen. Es gibt kein siegloses Team mehr.
Sehr gut.
Ich möchte an dieser Stelle
noch erwähnen. Ja, möchte ich das nur kurz noch erwähnen. Wir hatten letzte Woche hatte er 23 Targets, heute 19, hat 12 gefangen für 91 Yards. Nur, könnte man jetzt sagen, bei 12 ist er wahrscheinlich unter seinem Schnitt, was das angeht, mit 7,6 Yards pro Catch. Aber das muss man sich mal, also ist das, also wie kann man das denn nennen? Ist das tragbar? Also wenn das einmal passiert, okay. Aber er hatte 19 und der nächstbeste meist hatte, war Noah Fant oder Chase Brown mit 3.
Mhm.
Also das ist ja gefühlt bei insgesamt 33 Pässen, kannst du ja ausrechnen, sind es mehr als die Hälfte, die zu Chase gehen. Kann man das, also kann das funktionieren? Ich meine, letzte Woche hat es funktioniert, aber
ja, heute doch auch. Ich meine, die haben auch viele Punkte gemacht.
Ja, sie haben viele Punkte gemacht, aber am Ende verlieren sie. Ich sag ja nur, also es ist, oder ist das einfach untermauert, dass einfach nochmal mehr die Ausnahmesituation oder diesen Ausnahmestatus, den jemand wie Jamar Chase hat, dass eigentlich jeder weiß, jeder zweite Ball geht mindestens dahin und er schafft es trotzdem, ja, so und so viele Bälle davon zu fangen. Also, ist ja eigentlich schon merkwürdig, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber spricht für seine Klasse.
Genau, finde ich jetzt nicht besonders bemerkenswert, ehrlich gesagt.
Also der, ich glaube, da musst du lange suchen, bis du irgendwo in der Mannschaft einen anderen findest, der so viele Targets hat wie der.
Hm.
Ich glaube nicht mal, müsste mal gucken, wie viel Justin Jefferson hatte. Die haben ja schon unter der Woche gespielt und auch verloren. Also bei den Vikings wird es auch interessant die nächsten Wochen. Bin mal gespannt, ob
ich möchte hier auf jeden Fall noch meine Kondolenz.
Ja, das wollte ich jetzt sagen. Wir haben uns das Jets-Spiel bis zum Ende aufgehoben. Und ich möchte, bitte fahren Sie vor.
Naja, heute kam die Meldung, dass Nick Mangold gestorben ist, dieser O-Liner der Jets. Ich glaube, ihr kennt den alle. Lange blonde Haare, so ein Bär von Mensch. Hat ausschließlich bei den Jets gespielt. Und für mich kam diese Meldung total aus dem Off. Was? Krass. Also es hat mich wirklich berührt, muss ich sagen. Und dann habe ich mich heute im Laufe des Abends nochmal ein bisschen eingelesen. Und das ist ja echt eine krasse Geschichte. Also der ist jetzt an Nierenversagen gestorben. Und der hat schon 2005, also vor 20 Jahren, bevor seine NFL-Karriere losgegangen ist, die Diagnose bekommen, dass er halt große Nierenprobleme hat. Dass das irgendwann echt schwer wird in seinem Leben. Und er hat trotzdem so eine NFL-Karriere hingelegt. Das finde ich echt bemerkenswert. Und jetzt ist es aber irgendwie immer schlimmer geworden und er brauchte eine Spenderniere und aus seiner Familie, irgendwie aus dem unmittelbaren Umkreis, ist keine Spenderniere in Frage gekommen. Und dann hat er vor kurzem nochmal auch über die Jets-Community quasi rumgefragt, ey, ich brauche eine Niere, könnt ihr euch mal checken lassen und so weiter. Und er sagte dann irgendwie auch, also ich wusste, dass das für mich zum Problem wird, aber dass ich so kurz nur zu leben habe, das ist jetzt irgendwie krass. Also er hat auf eine Niere gewartet, aber es ist echt zu spät gewesen. Also der ist jetzt daran gestorben. Wie heißt es? Niereninsuffizienz oder so? Ich bin kein Arzt. Aber das hat mich echt, berührt. Also Nick Mangold kennt man einfach, Flo, oder? Irgendwie guter Dude, so.
Auf jeden Fall. Also das liest man ja auch jetzt in allen Mitteilungen, die dazu irgendwie ja, die man aufploppen sieht. Ich habe irgendwie Rex Ryan Studio gesehen, dem es irgendwie schwer fiel, da weiter zu moderieren oder kommentieren, wie auch immer. Also das ist schon ein Spieler, der, glaube ich, sehr positiv rundum auf dem Feld und aber auch neben dem Platz als Mensch irgendwie in Erinnerung bleibt. Und das, glaube ich, hat wie dich noch auch viele berührt heute, diese Nachricht. Ja,
auch hier, also wenn die Jets mal in London gespielt haben oder so in der Vergangenheit, dann tauchte, glaube ich, immer Nick Mangold irgendwie auf. Also der hat dann auch irgendwie nach seiner Karriere noch viel für die Jets-Community gemacht, war weiterhin präsent. Und das kam für mich heute echt aus dem Off. Also das wusste ich nicht.
Ja.
Krass irgendwie. Was ist da? Ich glaube, 41 jetzt nur
ja,
geworden.
Ja, 41.
Und letzte Woche war das ja, glaube ich, ist ja auch der Muzzle-Hamster gestorben, Doug Martin.
Ja.
Der Running Back, der frühere von den Buccaneers. Aber das war wohl
Freiwillig. Ich habe nichts mitgekriegt, ja.
Ja, krass.
Gut.
Ich fand den krass.
Schwer, einen da einen normalen Übergang zu finden, aber ich würde sagen, wir widmen uns den späten Spielen dann jetzt mal.
König! Große Leidenschaft. Hat. Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsener.
Ja, Kutsche. Drei Spiele, wie gesagt, haben wir noch. Buccaneers Saints einmal, Cowboys Broncos und Titans Colts. Man muss sagen, ohne jetzt, also unnötig auf Spannung machen muss man sowieso nicht, aber ich fand der Spieltag an sich, also auch wenn man jetzt diese letzten drei Ergebnisse sieht, heute gab es nur ein einziges Spiel, was innerhalb von einem Score war sozusagen. Und das war dann innerhalb von einem Punkt, die Jets gegen die Bengals, wir haben es schon erwähnt. Alle anderen Spiele so ein bisschen früher entschieden. Also der richtige spannungsvolle Spieltag war es heute nicht. Findet das deine Zustimmung?
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Gut, dann lass uns reingehen mit Buccaneers Saints 23-3. Wie schon angekündigt, also auch hier kein enges Spiel. Für die Buccaneers das Ganze ausgegangen. Man kann erwähnen, dass über die erste Halbzeit war relativ, was die Offensive angeht, ist ja überhaupt nicht viel passiert. Also offensiv gab es ein Field Goal für die Saints und das war's, der einzige Touchdown. Der für die Tampa Bay war eine Interception Return Touchdown.
Ja, aber was für eine? Also ja. Hast du so eine Interception schon mal gesehen? Also es ist ja unglaublich gewesen.
Ja, erzähl mal. Beschreib sie mal.
Spencer Rattler hat den Ball, steht, keine Ahnung, 5 Yards vor der eigenen Endzone und hat einen Buccaneers-Verteidiger im Gesicht, Anthony Nelson, und wirft den Ball in die Arme quasi und der muss dann noch 3 Meter laufen und ist in der Endzone. Also absurd. Das darf Spencer Rattler nicht passieren. Also
ja, ist ihm aber passiert.
Und wurde dann auch gebencht.
Wurde dann später auch gebencht, kann man auch vorwegnehmen. Das war dann ein Schock für ihn.
Ein Schenkelklopfer. Den hast du dir aber schon lange überlegt, oder?
Im dritten Viertel kam er nämlich, ich glaube, es war das dritte Viertel, oder? Ja, im dritten Viertel kam er.
Ja, ja, zur Halbzeit haben sie gewechselt.
Kam dann Tyler Schock rein, den sie ja in diesem Jahr gedraftet haben. Also Spencer Rattler hatte heute einen kurzen Arbeitstag. Ja, wie schon gesagt, also die erste Halbzeit war kein Offensivfeuerwerk. 7-3 ist es dann in die Pause gegangen für Tampa Bay. Die kamen dann immerhin raus im dritten Viertel und haben dann mal einen ordentlichen Touchdown-Drive hingelegt, sind gleich 14-3 in Führung gegangen. Und dann ist nichts mehr passiert. Zumindest auch Tyler Schock hat es nicht geschafft, Punkte für die Saints aufs Board zu bringen. 3 Field Goals. Muss man mal erwähnen, Chase McLaughlin hatte 3 Field Goals heute von über 50 Yards, die hat er alle gemacht. Hat noch kein Field Goal über 50 Yards verschossen in dieser Saison. Das ist, glaube ich, 8 von 8 jetzt. Ja, mein Liebe für die Kicker, sagst du immer, können wir hier einmal anbringen, auf jeden Fall. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren, also wenn man auf die Statistiken guckt, Spencer Rattler in der ersten Halbzeit 15 von 21 angebracht für 136 Yards, eine Interception geworfen, haben wir gerade drüber gesprochen, und ein Quarterback-Rating von 68,8. Genau.
Hast du eine Tyler Brille Schock.
Ich überhöre das. Ich habe das überhört. Tyler Schock, 17 von 30 für 128 Yards, eine Interception, Quarterback-Rating 53,2. Also jeder durfte in der Halbzeit ran. Beide konnten keine Werbung für sich machen. Wen lassen denn die Saints jetzt starten? Also gehen sie jetzt weiter mit Rattler oder gehen sie jetzt mit Schock? Also das finde ich total schwer irgendwie. Also weil beide waren einfach scheiße.
Waren beide schlecht? Was heißt schlecht? Ich finde, das Schock, okay, die Interception, finde ich, kann er nichts dafür. Das ist eigentlich eher das Ding des Receivers. Der hat ihn eigentlich, lässt ihn sich dann aus der Hand reißen. Und dadurch, dass er noch keinen Football-Move gemacht hat, wie es dann so schön heißt, ist es dann eine Interception. Deswegen würde ich ihm hier den Vorteil geben, dass er eigentlich keine Interception geworfen hat. Andererseits,
ja, aber der hat doch jetzt auch nicht so gespielt.
Nein, du musst mal sagen, der ist ja auch nicht Starter im Training. Also wer weiß, wie viele First-Team-Raps der kriegt. Der kriegt jetzt halt, hat jetzt in diesem Spiel, also wenn, würde ich sagen, ist dieser Spiel schlimmer gewesen für Spencer Rattler als für Tyler Shark, weil der ist Backup, der kommt rein. Gut, ist jetzt nicht, wie gesagt, hat ja nicht die Bäume ausgerissen oder irgendwas, aber ich meine, die Saints insgesamt in der Offensive sind ja nicht existent. Also ne, Laufspiel 48 Yards insgesamt, Alvin Kamara 21 Yards. Da ist Tyler Shock dann schon, ja, obwohl da waren sie auch gleich tatsächlich. Beide 12 Yards mit 3 Läufen, also Rattler und Shock.
Also die, der Rattler hat auch noch einen Fumble verloren. Das hat Shock
genau, siehst du, das hat er auch nicht gemacht. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch gebencht dann irgendwann, weil das dann Rashid Shaheed hatte auch noch einen Fumble lost. Also die Saints sind einfach, ja, ich will nicht sagen eine Shitshow, aber das war heute nicht viel. Sie haben defensiv einigermaßen dagegen gehalten. Auch den ersten Touchdown der Offensive, den habe ich eben schon erwähnt, das war ja auch hilarious, könnte man sagen. Die hatten, ich glaube, mit dem 8. Versuch bei First and Goal von der 1, also bei Goal to Go von der 1, haben sie 8 Versuche gebraucht, um den Touchdown reinzurennen, die Buccaneers. Das war auf jeden Fall sehr lustig anzugucken, fand ich. Am Ende haben sie es dann geschafft, wie gesagt, mit dem 8. Versuch und haben dann da den ersten offensiven Touchdown gemacht und am Ende auch den einzigen, weil der Rest waren da dann nur noch Field Goals. Also kein schönes Spiel anzusehen, auch bei Mayfield jetzt irgendwie 15 von 24, 152 Yards, kein Touchdown-Pass, wie schon gesagt, auch da das Laufspiel unter 100 Yards insgesamt. Ja, am Ende kann man sagen, ja, haben die Buccaneers die Turnover genutzt, mehr draus gemacht und das war der Sieg. Also ein glanzloser Sieg, würde ich mal sagen. Baker Mayfield hatte auch einen Fumble. Also.
Naja, aber die Buccaneers halt auch, ne? Also wahrscheinlich ja bis Saisonende ohne Evans, ohne Godwin, ja, ohne Irving. Also da kommen ja auch noch ein paar zurück, also zumindest Godwin und Irving. Ich habe noch mal eine andere Frage, Flo. Alvin Kamara, ne? Ist ja Trade Deadline am 4. Ja. November. Der hat ja schon gesagt, er will auf gar keinen Fall weg aus New Orleans.
Wirklich nicht. Hat er gesagt?
Nee, oder? Ja, hat er gesagt. Er will nicht getradet werden. Das also ich finde das eigentlich ganz geil, dass er sagt, die Saints sind mein Team. Ich spiele von mir aus meine gesamte NFL-Karriere nur bei einem Team. Sowas mag ich ja eigentlich. Aber auf der anderen Seite, also die Chiefs würden ja jetzt Sinn machen. Da ist das Laufspiel ja schon seit Jahren irgendwie nicht so dolle. Wenn der jetzt die Chance hätte, nochmal zu den Chiefs zu gehen, ich meine, der ist ja auch schon ein paar Jahre in der NFL und spielt dann irgendwie und unterschreibt für 2 Jahre bei den Chiefs und kann vielleicht noch einmal Super Bowl-Sieger werden. Ist schon fahrlässig, dass er von vornherein sagt, er will nicht getradet werden, oder?
Gut, der ist 30, ja klar. Ich meine, wenn er nochmal was erreichen will, was reißen will, warum sollte er das dann ausschließen? Vielleicht hofft er auch so, dass die Saints ihn nicht irgendwo hin traden. Ich weiß nicht, dass er das damit verhindern kann und vielleicht kann er dann irgendwas aushandeln. Ich weiß es nicht. Also, wie du schon sagst, es macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Ja, also an seiner Stelle würde man eigentlich denken, hey, wenn du nochmal die Chance kriegen solltest, zu einem Team zu gehen, was vielleicht Contender ist oder zumindest die Chance hat, um die Playoffs mitzuspielen, warum sollte er das nicht machen? Andererseits, hey, wenn er sagt, ich bin Saint durch und durch, ich kann mir das nicht vorstellen, ist das ja auch was man irgendwie ehren muss oder so, diesen Gedanken, den es heute ja kaum noch gibt.
Ja, absolut.
Im Sport, also.
Die Bills suchen ja noch einen Receiver, da gibt es Gerüchte irgendwie, dass es Rashid Shaheed werden könnte von den Saints. Also Chris Olave ist wohl zu teuer, aber die Bills haben wohl großes Interesse zum einen an Brian Thomas von den Jaguars, wo ich, also ganz ehrlich, also die Jaguars hören sich ja offenbar Trade-Angebote an für Brian Thomas. Das würde ich irgendwie fatal finden. Also wenn du den in seinem zweiten Jahr schon abgibst, also das ist ja auch so, als wenn du dann in den Rebuild gehst. Also warum das denn? Aber den werden sie wohl auch nicht bekommen und dann ist es wohl Rashid Shaheed.
Ja, also ich meine, die Bills müssen was machen, glaube ich. Also ne, wir werden jetzt die nächsten Tage, also es ist noch nächste Woche, der
Cornerback und Receiver brauchen die.
Das Spiel, die, oh, jetzt ist, oh Gott, jetzt hat sich meine Maus deaktiviert, das ist natürlich fatal. Nein, die Trade Deadline, also wir haben jetzt nächste Woche noch einen Spieltag und dann kommt die Trade Deadline am 4. November. Da wird's sicherlich,
ich glaube, dass jetzt unter der Woche schon was passiert, oder?
Kann gut sein, dass jetzt schon, dass jetzt schon losgeht oder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber ich sage ja, die Deadline ist dann erst in 8 Tagen. Aber ja, also auf jeden Fall spannend, welche Teams sind die Teams, die schlecht sind? Verkaufen die dann oder geben die was weg, was vielleicht, ja, was sich lohnt, was Draftpicks angeht? Oder und wer sind die Teams, die dran glauben, dass sie das reißen können und eventuell noch halt das Risiko eingehen, jetzt noch jemanden zu holen, den sie dann vielleicht auch mit einem Vertrag länger an sich binden müssen oder so? Also, das ist eine spannende Woche jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Ich freue mich drauf. Deadline.
Wir freuen uns.
Day, ne?
Mal schauen, was wird.
Vielleicht haben wir ja schon nächste Woche im Frühstücksei den ein oder anderen Trade zu verkünden. Oder was heißt verkünden? Über den wir sprechen können.
Ja.
Gut. Also haben wir abgehakt. Die Buccaneers gehen damit auf 6-2. Und die Saints gehen genau wie die Jets, sind sie 1-7. Was haben wir noch gehabt? Wir haben noch gehabt, die, ja, vermeintlich beste Mannschaft der NFL, die Indianapolis Colts, meine Güte, das ist schon spät, schlagen die Tennessee Titans auch sehr eindeutig. Jetzt ist mir gerade der Score verrutscht. Hast du
38-14.
Ja, 38-14. Ein ungefährdeter Sieg. Ja, müssen wir noch, also klar, kann man jetzt noch ein paar Statistiken aufzählen, das machen wir natürlich auch.
Aber, Jonathan Taylor.
Ja, ich sag ja, Jonathan Taylor, das wollte ich ja gerade anmoderieren jetzt.
Ja, war jetzt ein bisschen lustlos, Florian.
Ja, es sollte ja auch lustlos klingen, damit du mir jetzt dann dazwischen springst und sagst, hey, aber ich dachte, ich kann meinen Satz noch zu Ende bringen. Du hast schon vorher die Chance genutzt und möchtest Jonathan Taylor ehren.
Ja, auf jeden Fall. Also wieder ein Monster-Game. Also wir wissen alle, ein Running Back wird kein MVP, aber wären die auch irgendwie ein bisschen seriöser in der Verlosung, ist Jonathan Taylor auch auf jeden Fall ein Kandidat. Der spielt eine Monster-Saison mal wieder. Hat über 150 Yards errushed, 2 Touchdowns gemacht, hat noch 1 Touchdown gefangen, obwohl das war eigentlich auch nur so ein Shuffle-Pass. Eigentlich war es auch mehr ein Lauf, ehrlich gesagt.
Weil es wäre historisch gewesen, wenn das kein Pass gewesen wäre.
Ja, genau. Dann wäre
er drei Rushing Touchdowns
gegen dasselbe Team. Ne?
Gegen dasselbe Team in 3 aufeinanderfolgenden Spielen macht. Ja.
Ja. Also wirklich stark. Ich finde die, also auch Daniel Jones wieder, 3 Touchdown-Pässe, keine Interception, kein Fumble. Also der war auch wieder fehlerfrei. Also die Colts, ganz kurz, die Colts marschieren einfach souverän durch ihre Begegnungen. Die haben keine großen, schweren Gegner Woche für Woche. Aber also, ich meine, die Chargers haben sie letzte Woche auch souverän geschlagen. Jetzt haben sie die Hürde Titans souverän übersprungen. Also die Colts sind gute.
Das sind richtig gute, ne?
Und das sind richtig gute, das muss man mal so sagen.
Spielen jetzt gegen die Steelers als nächstes und dann gegen die Falcons. In Berlin natürlich, wie
in
ihr
Berlin
alle wisst. Aber jetzt nochmal ganz kurz, du hast gesagt, Jonathan Taylor MVP, bla bla bla. Wer ist denn, also hat er den größten Konkurrenten dafür in seinem eigenen Team?
Daniel Jones?
Ja. Stell dir das mal vor.
Also ja, natürlich gehört er dazu. Sam Darnold gehört dazu. Baker Mayfield gehört dazu. Über Josh Allen haben wir vorhin schon gesprochen. Gehört wahrscheinlich auch wieder dazu. Jetzt nicht als Frontrunner, aber muss man nennen. Ja, also das scheint
Patrick
dieses Jahr.
Mahomes. Vielleicht,
Patrick Mahomes.
Wenn die jetzt wieder, muss man immer nennen.
Ja, also es ist, du hast ja vorhin gesagt, also es gibt nicht so dieses eine Überfliegerteam und es gibt jetzt eigentlich auch nicht so einen Überfliegerspieler, wie es letztes Jahr Josh Allen oder auch Saquon Barkley war. Aber wenn es sie gibt, dann sind es Jonathan Taylor und Daniel Jones, ja.
Könnte man so sehen, ne? Obwohl, ich glaube, wenn ich jetzt hier gucke, ist immer noch, also ich habe jetzt mir irgendwann so eine Wettseite aufgemacht.
Ach, guck mal, ich denke, du kennst dich nicht aus bei Wettseiten.
Nee, ich kenne mich auch nicht aus, aber man kann ja mal was eingeben.
Aha.
Ne, im World Wide Web. Da ist es zumindest Patrick Mahomes Favorit vor Josh Allen. Und dann, halte ich fest, passt auch eigentlich ganz gut, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, Drake May ist tatsächlich auf Platz 3.
Oh ja, stimmt, auf jeden Fall, den muss man auch nennen, ja.
Und dann,
es wird ja ein Quarterback. Also
dann Stafford, Jones erst an 5 und Baker Mayfield an 6 im Moment.
Oh, verrückt. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, am Ende wurde Daniel Jones ja geschont und dann kam ja Riley Leonard rein. Was ist denn mit Anthony Richardson eigentlich? Also mein letzter Stand ist, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, dass er sich mit so einem Fitnessband das Auge halb ausgestochen hat.
Ja, ich glaube, das ist auch immer noch in Effekt. Also
der ist verletzt, ja?
Ja, der ist verletzt.
Ah, krass.
Apropos, was ich auch nachgeguckt habe, ist Keyshawn Booty wird Booty. Tatsächlich wird so ausgesprochen.
Ach, guck.
Ja.
Sagt
Google.
Ah, na, dann wird's stimmen. Schreibt das bitte mal in die Kommentare, wer es weiß. Ich dachte immer, ich habe den bisher in den letzten Podcasts immer Keyshawn Booty genannt. Jetzt kommst du mit Booty plötzlich um die Ecke.
Ja, du bist halt französischer Herkunft, deswegen nennst du ihn halt so.
Ja, ja, mein Nachname kommt auch aus Frankreich.
Das darf man nicht vergessen.
Ja, ja, das stimmt. Es kann halt nicht jeder ein Kaiser sein.
Ja, das stimmt.
Komm, über die Titans müssen wir noch kurz sprechen. Wie haben dir die denn so gefallen?
Die könnten auf jeden Fall auch ein Kandidat sein, der Seller ist. Jeffrey Simmons wird ja irgendwie immer genannt.
Ja. Hat auch gar nicht gespielt heute, ist irgendwie verletzt.
Also da gibt es
wahrscheinlich. Aber es ist der beste Spieler. Ey, dann gibst du deinen besten Spieler ab. Ist auch hart.
Ja, wie bei Cam Ward hat er heute auch 259 Yards. Aber auch wieder eine Interception. Ja. Nein, ich weiß nicht. Was willst du über die Titans sagen? Das ist für die am Ende, ne, Trainer gefeuert, jetzt Interim Head Coach. Am Ende ist es den Rest der Saison kannst du zum Lernen verwenden. Und dann irgendwann kommst du in die Diskussion, du bist jetzt auch 1-7. Ähnlich, genau wie die Jets und die Saints. Also irgendwann geht es dann auch um den First Overall Pick. Willst du den nochmal haben? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn du ihn kriegen kannst und von Board überzeugt bist, dann kannst du halt den Platz traden und hast dann Möglichkeiten, noch den 1, 2, 3 andere gute Spieler zu holen im Draft. Also kann ja auch die Strategie sein. Dann macht es vielleicht Sinn.
Ja, auf jeden Fall ist da der Coaching-Wechsel irgendwie auch verpufft, oder? Also letztes Wochenende so im ersten Drive hatte man das Gefühl, oh Mann, die spielen ja wie befreit, aber das war's dann auch. Und jetzt haben sie irgendwie zweimal wieder auf den Sack gekriegt. Also ob Brian Callahan da nun gefeuert wurde oder nicht. Ich freue mich immer, ein guter Kumpel von mir, der hat mit Football gar nichts zu tun, der heißt Gunnar Helms, also ich würde ihn hier jetzt gern grüßen, aber der hört das eh nicht. Ich grüße ihn trotzdem. Deswegen freue ich mich immer, wenn der Tight End Gunnar Helm bei den Titans irgendwie was macht. Ich glaube, heute hat er einen Touchdown gefangen, oder?
Ja.
Ja, heute hat er einen Touchdown gefangen. Also Grüße gehen raus an Gunnar Helm und an Gunnar Helms. Das freut mich irgendwie immer. Gunnar Helm, das ist auch so gar kein amerikanischer Name, ne?
Nee.
Wissen wir was über den? Wo kommt der her?
Nee, ich weiß nichts über den.
Geburtsort Colorado. Okay.
Ja.
Viertrunden-Pick, kann ich dir sagen.
Ja. Apropos Rookies.
Ja.
Bei dem nächsten Spiel, Dallas Cowboys gegen die Denver Broncos, das auch kein enges Spiel war. Die Broncos haben das Ganze mit 44-24 gewonnen, sind jetzt 6-2. Die Cowboys verlieren wieder auswärts. Auswärts sowieso, eigentlich ihre Schwäche auf jeden Fall. Ich glaube, sie sind jetzt 1-3 auswärts. Was macht man mit dem Spiel? Also man hat ja vorher erwartet, sagen wir mal so, das könnte für die Broncos mal ein Spiel sein gegen die Dallas Cowboys, eine Defense, die eher der unteren Kategorie in dieser Saison zuzuordnen ist von den Cowboys, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Also, dass Bo Nix da mal auch offensiv ein gutes Spiel haben könnte. Sonst die Broncos ja auch sehr von ihrer Defense getragen. Das wiederum gegen die sehr gute Offense der Dallas Cowboys. Also, man hätte eventuell auch ein Shootout erwarten können. Zudem ist es aber nicht gekommen. Also, die Broncos Defense hat abgeliefert, die Broncos Offense hat abgeliefert, bei den Cowboys hat ja keiner abgeliefert, oder?
Also ich dachte auch, dass das spektakulärste Spiel heute wird. War es ja letztlich auch, ne? Also da sind 68 Punkte gefallen, das ist ja schon eine ganze Menge. Aber dass das so einseitig wird, das hat mich auch tatsächlich überrascht. Also letztlich haben die Broncos jetzt 5 Viertel, also ich nehme mal das letzte Viertel gegen die Giants dazu, echt geilen Offensivfootball gespielt. Also auch vor allem mit dem Laufspiel. RJ Harvey macht 3 Touchdowns, J.K. Dobbins über 100 Yards errushed. Also ist jetzt alles nicht so überraschend irgendwie gegen die schwache Cowboys-Defense. Aber wie die Broncos das dann letztlich offensiv gemacht haben, Bo Nix mit 4 Touchdown-Pässen, das fand ich wirklich überraschend. Und dass den Cowboys auf der anderen Seite, ja, gegen eine gute Defense, keine Frage, aber nichts so richtig gelingen will, nachhaltig, Dak Prescott ohne Touchdown-Pass bleibt, dafür aber 2 Interception wirft, das habe ich so nicht erwartet. Für Javonte Williams natürlich ein geiles Spiel, das war ja so sein Zurückkehrspiel zu den Broncos, von denen ist er ja zu den Cowboys gewechselt, der hat 2 Touchdowns gemacht, aber das ist so der einzige eigentlich, für den der Abend auf Seiten der Cowboys gut gelaufen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast es schon gesagt, Dak Prescott's Deadline hast du schon gesagt, der hat ja in den letzten 4 Spielen jeweils mindestens 3 Touchdown-Pässe geworfen und keine Interception, also dieser, was auch ein Franchise-Rekord darstellt, aber der war einfach nicht, konnte auch nichts machen, könnte man sagen.
Auch der war im MVP-Race übrigens vor diesem Spiel. Also den haben wir eben gar nicht genannt. Dak Prescott
hat ja
auch.
Wir wussten ja schon, wie das Spiel hier ausgegangen ist.
Ja, aber der hat ja auch bis dato eine super Saison gespielt. Eine grandiose Saison gespielt,
aber natürlich beim Team, das jetzt nicht unbedingt im Moment überragend ist. RJ Harvey hast du angesprochen, insgesamt 3 Touchdowns. Also deswegen die Nennung des Rookies eben. Troy Franklin, ist der nicht auch Rookie? Ja, ne? Ja.
Nee, zweites Jahr.
Ah, zweites Jahr, okay. Der auch 2 Touchdowns fängt. Für Denver 6 Receptions, 89 Yards. Also, ja. Also die Broncos haben gefühlt da weitergemacht, wo sie letzte Woche, wie du schon gesagt hast, aufgehört haben. Im letzten Viertel. Und
ja, auch zum Beispiel Jake Ferguson, der Tight End der Cowboys. Also den hat ja Dak Prescott gefühlt jedes Spiel 10-mal angeworfen. Heute nur 1 Target, kein Catch. Also
ja, den haben sie aus dem Spiel genommen, irgendwie. Die Broncos. Ja. Also einmal das und jetzt mal abgesehen von den 2 Touchdowns, die Williams macht, haben sie auch das Laufspiel. Also der Cowboy ist ganz gut unter Kontrolle gehabt. Also es war nicht wirklich viel zu holen für die Cowboys, muss man am Ende des Tages so festhalten.
Ja, finde ich überraschend. Also in der Deutlichkeit. Und in der Ungefährdetheit, gibt es das Wort? Ungefährdetheit? Nee, ne? Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Ja. Hätte ich so nicht erwartet. Also echt ein Statement, die Broncos jetzt gegen die Texans, finde ich auch spannend. Haben wir vorhin noch drüber gesprochen, ob die Texans jetzt irgendwie wieder in Playoff-Form kommen. Ist auch nochmal so ein Gradmesser. Dann spielen sie, glaube ich, gegen die Raiders und dann gegen die Chiefs. Ist natürlich auch ein geiles Spiel. Auch überhaupt die AFC West, ne? Chargers haben gewonnen Donnerstag. Broncos haben heute gewonnen. Chiefs spielen gegen die Commanders. Gewinnen sie normalerweise auch. Also die AFC West ist auch echt richtig spannend irgendwie. Nur Pete Carroll und die Raiders stören so ein bisschen.
Die stören das Bild so ein bisschen. Ja. Das sind so die Bears des letzten Jahres in der
NFC North.
Genau. Ja. Genau, wenn wir das schon angesprochen haben, was haben wir? AFC East führen die Patriots tatsächlich vor den Bills.
Immer noch. Tun sie ja schon seit 3 Wochen.
Und ich weiß gar nicht, gegen wen spielen die Patriots als nächstes? Hast du das zufällig?
Also ich kann es dir sagen, aber es ist aber wieder nichts Schweres. Ach, gegen die Falcons.
Oh ja. Und du hast es ja schon gesagt,
Bills zu Hause.
Spielen gegen die Chiefs. Könnte also auch nochmal könnten sich die Patriots noch weiter absetzen. Das wäre natürlich dann auch schon krass.
Naja, aber wir sind ja in der Regular Season, das gewinnen ja die Bills.
Haben wir ja schon gesagt, genau, vorhin. So, ja, dann haben wir...
Ich hab das zuerst gehört.
Steelers führen noch in der AFC North. Die spielen ja...
Was machen wir denn damit eigentlich?
Mit dem Spiel?
Mhm. Ey, das sind deine Steelers.
Der Tipp, meinst du? Also, ich glaube, die Steelers werden verlieren, auf jeden Fall.
Nee, die Steelers werden gewinnen.
Nee, auf keinen Fall.
Ich glaube schon.
Ah. Gut, werden wir mal sehen.
Aaron Rodgers wird ein Monsterspiel machen.
Gegen die Packers, meinst du? Meinst du, das wird ihm so wichtig sein wie der gegen die Jets am ersten Spieltag?
Oder viel, noch viel, wichtiger? Viel, viel wichtiger.
Noch wichtiger?
Ja, viel, viel wichtiger.
Hm. Na gut.
Ja, mal gucken. Wenn ihr das hier jetzt hört, unser Gebrabbel, dann wisst ihr schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht auch nicht.
Ja. Hm. Ja. Ja, cool.
Gut, dann Ja, was haben wir noch? Überraschende Führung. Ja, Eagles auch relativ safe wieder in ihrer Division unterwegs, auf jeden Fall. Was haben wir noch? Tampa Bay. Ja, Carolina hat heute sich nicht mit Ruhm bekleckert. Mal gucken, ob Bryce Young nächste Woche zurückkommen kann und dann läuft das in der Offensive vielleicht wieder ein bisschen besser. Und zwei und Seattle, das ist auch eine geile Division auf jeden Fall. NFC West, ich meine, das war ja schon in den letzten Jahren so, aber 5, 5 und 5 ist auch...
Na, stören die Cardinals.
Stören die Cardinals ein bisschen, das Bild.
Das finde ich auch. Ja. Das war aber vor diesem Spieltag, das hat sich jetzt, glaube ich, gewendet. Ja. Aber die NFC South war ja eine Division, wo alle Teams eine negative Punktedifferenz hatten. Also die Buccaneers vor diesem Spiel, vor dem Sieg eben gegen die Saints standen bei minus 1, die Panthers standen bei minus 38, die Falcons bei minus 34 und die Saints bei minus 61. Die sind ja jetzt noch mehr ins Minus gerutscht. Aber Tampa Bay ist jetzt immerhin im Plus. Also, aber vorher waren alle Mannschaften im Minus, irgendwie auch krass, oder?
Stimmt.
Auch die Buccaneers, das hat mich total überrascht. Weil ich meine, die hatten ja bis dato auch schon 5 Siege und nur 2 Niederlagen. Aber die haben halt so viele enge Spiele gewonnen, ne? Weil Baker Mayfield immer noch wieder so game-winning Drives hingelegt hat.
Und krass ist auch, wenn man das mal als Grundlage nimmt, wenn man sich das von den Colts anguckt, die sind ja mit weitem Abstand haben die wirklich die größte Differenz. Die haben sind bei plus 92. Und ich glaube, der nächstbeste sind die Lions mit plus 64.
Ja, die,
also es ist schon
die große Überraschung.
Die liefern schon ab, auf jeden Fall.
Ja.
Kommt das Trap-Game dann in Berlin.
Ja, oder in der ersten Playoff-Runde. Das,
genau, das habe ich heute, ich habe das Spiel geguckt heute.
Die Lions können davon Lied singen.
Genau, und hab gedacht so, oh, die Colts sind bestimmt so ein Team, die marschieren jetzt hier durch die Regular Season und alle feiern sie derbe ab und dann gibt's gleich in der ersten Runde der Playoffs, bupp, tschüss, auf Wiedersehen.
Ja, Daniel Jones kriegt natürlich dann noch einen Riesenvertrag in der Offseason, ist ja klar.
Okay. Nee, aber schon vorher, vor dem Playoff-Spiel verlängern sie schon. Und dann kommt das Playoff-Spiel, wo er wieder so spielt wie zu Giants-Zeit.
Von den ganzen Colts-Spielern und Falcons-Spielern, du bist ja auch beim Berlin-Game, von wem würdest du dir da als erstes ein Autogramm holen? Also
ein Autogramm.
Wer ist Daniel Jones? Oder wer ist Jonathan Taylor? Wer ist Bijan?
Boah, das ist schwierig. Aber ich glaube Daniel Jones, weil es so eine geile Geschichte ist im Moment auf jeden Fall.
Ja, guck mal, das wollte ich nur noch gucken. Wie hat denn der Kicker der Falcons heute eigentlich performt? Es würde ja eigentlich Sinn machen, wenn die jetzt nochmal Lenny Creek aktivieren, oder? Fürs Berlin-Spiel. Der ist ja schließlich Berliner, der Kicker der Falcons. So. Wie hat denn. Ne? Ja, genau. Dann hast du hier noch so ein bisschen Lokalkolorit.
Wenn du suchst, kann ich ja nochmal erwähnen, dass es.
Na, Parker Romo hat aber alles getroffen. Ein Field Goal und ein extra Punkt. Den musst du nicht rauswerfen. Ja?
Im Shop gibt's 20% auf alles noch. Bis Ende Oktober.
Außer Tiernahrung.
Außer Tiernahrung natürlich. Ich mache jetzt nicht den Turn zum Anfang dieser Sendung, wenn wir von Tiernahrung sprechen. Aber es gibt 20% auf alles. Footballerei, www.footballerei-shop.com.
Shop.footballerei.de.
Nee.
Es ist shop.footballerei.de. Gib's mal ein, bitte.
Das gebe ich jetzt ein.
Und?
Da ist es, Moment. Oh, du hast recht.
Ja. Du bist so ja ganz Bengals, tief drin in unserem Shop.
Die mit den Bengals, die in Madrid spielen.
Mein Gott.
Ja.
Ja, schön.
Also, nicht footballerei.shop.de, sondern www.shop.footballerei.de. Wie gesagt, 20% auf alles bis Ende Oktober. Ja, schaut doch mal vorbei.
Als was gehst du an Halloween?
Wann ist Halloween eigentlich? An welchem Tag?
Freitag.
Jetzt Freitag?
Ja.
Was mache ich denn da an diesem Freitag? Ich weiß gar nicht, ob ich arbeiten muss. Also ich verkleide mich nicht. So viel kann ich dir schon mal sagen.
Okay. Ich gehe auch als Schachturm. Ich mache das wie Mac Collins.
Ja?
Ja.
Na schön.
Als aufblasbarer Schachturm. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das müsst ihr unbedingt mal bei Social Media eingeben. Ist großartig. Mac Collins Pre-Game Outfit. Super. Also was, ich verstehe es nicht. Aber gut.
Kutsche, mach's gut. Schöne Woche dir.
Wirkst du mich ab, ja?
Ja, es reicht jetzt. Die Leute, also bei dem Gefasel der letzten 5 Minuten hat eh schon jeder abgeschaltet, glaube ich.
Ja, das stimmt. Wer bis hierhin durchgehalten hat, ich wünsche euch eine schöne Woche. Dir auch, Florian.
Danke, Alexander. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.